Kapitol intern. Die Akte Stromberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Kapitol intern, dem Stromberg-Podcast, der immer noch sehr saftig ist, aber sehr, sehr saftig. Und mit mir hier ist der Dave. Hallo.
Hallo Danny, hallo Stromberg-Fans. Schön, dass es wieder weitergeht. Eine weitere Folge Kapitol intern und wir sind jetzt in Staffel 5.
Ja, endlich, endlich. Nachdem wir die fantastische vierte Staffel hinter uns gelassen haben, kommen wir jetzt mit einem der Höhepunkte von der Stromberg-Serie überhaupt, würde ich sagen.
Ja, das große Finale, also da ist jetzt auch alles wirklich auf dem allerhöchsten Qualitätslevel.
Oh ja.
Gerade hier alles einfach nochmal hochgedreht, finde ich. Auch die Ausstattung und so, nochmal echt eine Ecke. Besser mag natürlich auch sein, dass wenn man jetzt über so wie altern Sachen spricht, dass man sagt, ja gut, die Staffel 5 ist ja dann auch noch die jüngste Staffel. Und gerade zu Staffel 1, finde ich, merkt man es ja mittlerweile schon stark. Gerade hier technische Geräte und auch so modisch vielleicht, dass man doch jetzt einfach so sich zur Staffel 5 da immer noch näher befindet von dem Ganzen, wie es sich anfühlt, wie die Wertigkeit sich so verhält, aber auch thematisch alles echt erschreckend brisant, jetzt gerade auch zum Aufnahmedatum. Heute haben wir ja auch so einen kleinen Religionskrieg, vielleicht.
Ja.
Zumindest wird es so auch betitelt in der Bürokratie, dass da gleich richtig abgehen soll, schreibt da der Ralf Hussmann. Und die da auch so einen kleinen Krieg anzetteln wollten. Und irgendwas habe ich auch mal noch gehört mit, man wollte es aber nicht so übertreiben, weil man ja auch noch den Kinofilm anpeilt und da ja eigentlich auch immer noch so ein Stück Steigerungspotenzial vielleicht in der Hinterhand haben will, was Eskalationen anbelangt.
Ja, ich weiß auch, welche Szene Sie im Film meinen.
Ja.
Also von daher, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, das kann man schon mal sagen. Wo du aber gerade das mit der Nähe zu der Staffel gesagt hast, da muss ich noch mal was loswerden, weil da fiel mir vor ein paar Tagen auf, dass es gibt ja bei Facebook immer diese so Rückblicke irgendwie, was, keine Ahnung, hier, das hast du vor 5 Jahren geteilt oder teilst du noch mal so. Und dann stand da irgendwie ein Post von mir, als die Staffel 5 Box erschienen ist, die DVD, diese Pop-Up-Version mit dem Peniskaktus vorne auf dem Cover. Das habe ich dann bei Facebook geteilt und das ist einfach schon 12 Jahre her und ich kam mir sehr alt vor in dem Moment.
Ja, das ist natürlich relativ. Also wir sprechen jetzt hier Erstausstrahlung von dieser Folge. Sprechen wir vom 8.11.2011 um 22:09 Uhr steht in der Biografie. Und wenn wir mal da zurückblättern oder uns zurückerinnern an die letzte Folge, dann war die ja 2009, 29.12.2009. Also da war jetzt so 2 Jahre Pause, sagen wir mal, für die Zuschauer. Ja, da ist natürlich viel Zeit vergangen, aber ich finde, innerhalb der 5 Staffeln spürt man doch jetzt schon auch viel Zeit, die da verstreicht. Wenn man jetzt mal direkt so nochmal dann wieder in Staffel 1 skippt und das mit der Staffel 5 vergleicht, da ist schon auch viel passiert.
Das auf jeden Fall.
Ja, ganz interessant finde ich vielleicht, wenn wir noch kurz auf diesen Hinweis eingehen. In der Biografie auf Seite 49 gibt's nämlich dann auch jetzt hier zur Staffel wieder so einen kleinen Text mit so ein bisschen Insights, also so vom Ralf Hussmann, so eine Art Vorwort. Und da wird jetzt auch die Strategie der Staffel kurz so durchleuchtet, dass man eben ja jetzt darauf abzielt, so ein bisschen den Stromberg nach oben zu pushen, nachdem wir jetzt bei Staffel 4 ja mit Finsdorf ganz viel so Thema kurz vor Schluss, das war's für Sie, Herr Stromberg, Sie werden jetzt abgefrackt. Und es ja viel jetzt so drum ging, halt, ob er überhaupt da nochmal sich retten kann, weil ihm jetzt doch viel um die Ohren flog. Und eben auch viel aufgeflogen ist, wie so der Stromberg da überhaupt so lange die Stellung da irgendwie halten konnte. Und jetzt, also dann zum ersten Mal ja auch sowas, dass Tanja oder dass halt ja diese Chefstelle doch auch anders besetzt wird, es für ihn einfach dann woanders hingeht und so. Also eher nach unten war da der Blick. Und jetzt geht's nur mal doch schön hoch in die Chefetagen, in größere Sachen, auch diese Konferenzfolge finde ich sehr toll, die uns hier noch erwartet in der Staffel 5.
Oh ja, die ist fantastisch.
Und einfach auch mehr so mit diesen Leuten oben, die da oben. Und dafür wurde ja ein neues Gebäude angemietet, beziehungsweise ein Teil davon gegenüber vom alten Set, schreibt der Ralf Hussmann-Seiders, für die, also die Location ja von dieser, wie sagen wir da jetzt zukünftig, die obere Etage, die Chefetage.
Ja, die Führungsetage.
Die Führungsetage, genau. Mhm. Genau. Das sieht ja alles halt deutlich schicker aus. Also die Büroumgebung, so ist schon dann doch auch eben moderner, so wie man es heute kennt, so mit so richtig Glasscheibe und so gefliesten Sachen, alles so ein bisschen cleaner. Mich erinnert das immer mehr an so eine Bank.
Dann ja,
wie an schon, ja. Wie als an diese alten Teppichfußbodenbüros.
Mhm.
Warum sage ich das jetzt? Weil es kommt diese neue Location dazu und da wurde wohl auch dann ein bisschen mehr Budget benötigt. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja gut, aber Finsdorf fiel ja weg und so, da spart man ja dann auch wieder Kosten. Aber auf jeden Fall sei da auch schon dann so dieser Geschmack dabei, dass man eben jetzt doch nochmal mehr Geld braucht und darum ja auch diese, sehr prägnant eben für die Staffel 5, diese Product Placement Sachen viel, viel mehr oder jetzt erst so richtig mal auch wahrnimmt. Und da ja zwei große Marken auf jeden Fall gut verbaut hat ihr in der Staffel.
Genau, also hier gehen sie echt in die Vollen und teilweise in den Szenen ja auch sehr, sehr frontal. Also es gibt ja auch in der Staffel dann später noch die Folge mit der Schiffskasko. Da wird ja sogar direkt drauf eingegangen, Unterschied Schleichwerbung und Produktplatzierung und so. Also das ist schon spannend, weil das gab es ja vorher so in dem Sinne nicht in der Serie. Es sei denn, es waren mal wirklich Produkte geschickt platziert, aber sehr, sag ich mal, zurückhaltend so. Und die Staffel geht wirklich sehr, sehr, also die ist generell, finde ich, mit allem sehr, sehr in your face, sehr frontal, sehr direkt. Das tut der Serie auch gut, finde ich. Das hat ja mit Staffel 4 auch schon so ein bisschen angefangen, finde ich, weil Staffel 5 hat ja auch generell auch noch mehr Tempo irgendwie. Also das geht ja hier auch noch mal eine Stufe mehr ab. So, das gipfelt dann ja, wie du auch schon gesagt hast, im Film. Da geht's ja dann wirklich richtig ab.
Mhm. Ja, aber also auch, ja genau, auch so Sprüche technisch, Dialoge mäßig, da geht's jetzt richtig los, so, da geht's richtig ab. Ich fand jetzt auch, als ich die Folge nochmal gehört habe, angeguckt habe, dass da auch echt nochmal ein Tempo, ein Zacken mehr Tempo drin ist, so irgendwie, und die Dynamik und, also vor allem halt diese Story mit diesem ganzen Familienthema, mit Jennifer und aber auch Ulf und Tanja und so, das, also das alles sehr hervorragend geschrieben. Und da kommt auch noch der große, mein also absoluter Lieblings-Stromberg-Moment, der kommt jetzt auch in dieser Staffel. Von daher dürfen wir uns freuen auf alles, was da kommt. Wir machen natürlich jetzt wieder so Folge für Folge durch. Ich merke so, wir fangen schon fast so ein bisschen Recap-mäßig gerade an, große Sprünge zu machen, aber lass uns doch da versuchen, auch die Folgen schön wie bisher da dann minutiös wieder zu besprechen. Und da können wir ja an den entsprechenden Stellen immer mal reingrätschen, noch mit so Zusatzinfos.
Genau, nee, also ich finde, es macht ja immer Sinn, wenn man so an den Beginn der Staffel geht mit der Folge 1 der neuen Staffel, dass man da auch noch mal so ein bisschen allgemein drauf eingeht. Aber genau, mehr dann im Staffel-Recap.
Ja, an der Stelle genau, vielleicht eher der Sprung von Staffel 4 auf Staffel 5. Da haben wir ja auch jetzt in dem Recap besprochen, wie schön das eigentlich endet. Also mit dieser Prämisse, wenn es mal weitergeht, dass man sich da schön viel Optionen frei hält und eigentlich ja alles so ein bisschen mehr oder weniger wieder auf Null war am Ende. Also irgendwie war dann wieder so eine Art heile Welt in dieser Stromberg-Welt. Der Bernd war wieder im Büro in der alten Abteilung. Es waren wieder so die Rollen irgendwie verteilt wie zu Beginn. Und darum war es ja auch extrem spannend, wie es dann weitergeht. Also da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, wie dann der Hype schon sehr hoch war auf Staffel 5.
Oh ja.
Und ich glaube, dass da ja auch nochmal so eine andere Motivation drin war, weil man wusste, man hat den Film schon so in der Tasche und hat jetzt auf jeden Fall mal Zeit, Dinge zu erzählen und kann das irgendwie auch besser taktieren vielleicht, wohin die Reise geht. Während man bei den vorherigen Staffeln oder jetzt auch bei Staffel 4 ja gar nicht so richtig wusste, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter, wie hören wir auf, wenn es nicht weitergeht, damit man so ein versöhnliches Ende hat. Also das alles noch so ein paar Sachen, die man jetzt berücksichtigt, wenn wir jetzt in die Folge 1 der Staffel 5 gehen, dass jetzt irgendwie alles nur mal so fresh anfängt.
Allerdings. Und fresh ist ein gutes Stichwort, denn die erste Szene ist ja direkt schon in diesem Treppenhaus in der Führungsetage der Kapitol. Und da sehen wir ja auch schon, das unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was wir aus dem Treppenhaus der unteren Etagen kennen bisher aus
genau.
den Staffeln. Und Stromberg sehen wir schon so die Treppe hochkommen. Der ist gerade auch nebenbei so ein bisschen im Gespräch mit so einem jungen Mann, der neben ihm hergeht. Den kennen wir bisher noch nicht.
Ja, wir sind direkt drin. Es geht direkt ab. Also es ist direkt Action. Da kommt jemand. Wir wissen noch nicht, wer. Vor allem halt ja, wie du sagst, so, so diese neue Umgebung, die war ja ganz, also hervorragend für diese direkte Spannung. Wo sind wir da? Was, also was geht überhaupt ab? Was ist der Stand hier? Wo ist denn der Bernd da gerade? Das fand ich alles also sehr, sehr erfrischend, dass es so losgeht. Und dann haben wir auch das Gefühl, der Bernd ist so wieder richtig angekommen da in der Kapitol und zeigt hier jemandem irgendwie was. Und ja, das so, also so, wenn man da jetzt auch wieder so fies die Schubladen bedienen will, das Monster of the Week,
ja,
das ist der Malik.
Ja.
Von Mo Bala gespielt. Und
was hat er sonst so gemacht? Weiß man das?
Ja, also Schauspieler, Sänger, ja, 80er-Jahrgang. So, mal gucken, hören wir da von Bernd. Und dann sieht er auch das Kamerateam. Das ist ja für uns dann ein bisschen die Begrüßung auch, wieder mit dabei zu sein, so als Mockumentary-Zuschauer. Ach, das, was ich Ihnen gesagt habe, die wollen hier so ein bisschen mit haben Sie bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen.
Und der schüttelt dann so leicht mit dem Kopf, so.
Ja, sicher. Ja, also da will der Bernd auf jeden Fall auch wieder klar machen, dass hier noch mehr geht, wie nur er arbeitet hier, sondern da drehen die auch noch einen Film über ihn oder eine Serie über ihn. Finde ich also sehr schön gemacht, dass auch schnell wieder dieses ganze Mockumentary-Element da reingezogen wird. So ein bisschen wie damals fand ich der smarte Move mit diesem Haarshampoo und diesem PR-Bernd mit dem Wehmeyer damals, dass da viel so drum ging, dass ja halt dieses Kamerateam und der Bernd, dass das ja eigentlich so die Bubble ist. Und das wird, finde ich, in dieser Staffel 5 auch wieder sehr schön gemacht. Mit vielen so Momenten, wo dann irgendwie der Nübel auch sagt, so hier, hören Sie mal bitte auf zu filmen. Und das erinnert mich ein bisschen so an diese Wehmeyer-Zeit. Immer wieder, ja. Wenn er da so Sachen sagt. Ja, der Junge sucht das Abenteuer. Büro, Versicherungskaufmann will er werden. Das kommentiert er jetzt so für die Kamera und uns. Und wenn sie groß sind, auch mal Chef. Ja, sie wollen so werden wie ich, ne? Finde ich gut. Aber eins sage ich Ihnen gleich. Chef ist nix für Eierlose, ne? Chef ist wie ein Wecker. Keiner will ihn, jeder hasst ihn. Aber wenn er nicht da ist, dann machen alle schläft das so ein. Und da gehen sie jetzt also aus einem wunderbarer Shot mal so unterwegs. Also wir folgen denen, den beiden durch diesen langen Gang. Und da ja, sieht schon halt alles weiterhin schicker aus und andere Mitarbeiter. Und auch die Sekretärin wird jetzt gezeigt, die heute auch noch viel Platz hat. Oder auch in Zukunft jetzt noch immer wieder wird halt diese Position hier wichtig. Diese Vorzimmer, Sekretärinnen, Assistenz der Geschäftsleitungartige Frau. Und da finde ich jetzt auch schön, wie dieses Schnarchgeräusch so auch ein bisschen zum Grunzen wird und sich fast schon ein bisschen lustig macht über die Frau irgendwie auch so ein Stück.
Ja, ein bisschen. Ne? Aber die hat er eh auf dem Kieker, wie wir noch feststellen werden.
Die Frau Papenacker. Ja.
Die Frau Papenacker, die wir auch bisher noch nicht kennen. Also bisher hatte der Bäcker ja immer eine andere Vorzimmerdame. Wir denken zurück an Staffel 2, die Kündigung. die ja den Stromberg dabei beobachtet, wie er versucht hat, die Hauspost abzufangen und dann auch schön vorzeigt, wie der sich hinter den Kopierer gehockt hat.
So. Ja, geil. Ja.
Das war ja eigentlich bisher immer so die Frau im Vorzimmer.
Stimmt.
Aber die Frau Papenacker, die kennen wir bisher nicht. Ich finde aber, die wird auch so ein bisschen in der Staffel so ein bisschen behandelt, als wäre sie schon ewig da, so, ne, für den Bäcker.
Ja, es ist für uns aber auch wieder schwer, jetzt zu bestimmen in dieser Serie, wie war da der Zeitsprung jetzt vom letzten Besuch des Kamerateams zu jetzt.
Stimmt, ja.
Also da könnte natürlich sehr viel passiert sein und das finde ich passt dann jetzt auch gut, dass sich alles so neu anfühlt durch diese neue Location und jetzt auch quasi das ein anderes Büro vom Bäcker ist. Also muss ja auch da irgendwie was passiert sein, dass das umorganisiert wurde und dementsprechend jetzt vielleicht einfach auch diese Frau Papenacker, die da jetzt aber ja auch, ja stimmt, da weiß man halt nichts so, aber ich überlege jetzt so, wenn die jetzt irgendwie 2 Jahre jetzt schon mit dabei wäre, wirkt es doch eher wie, wenn die sich schon ewig kennen.
Ja, so es wirkt fast so, als wenn die schon seit 20 Jahren die Vorzimmerdame für den Bäcker ist, was ja nicht passen würde, weil der ja auch noch nicht so lange in der Kapitola, also zumindest in dem Bereich ist.
Oder
so.
Die kennen sich halt auf jeden Fall schon ewig. Also es könnte ja auch einfach so eine, über einen anderen Kollegen irgendwie schon immer so eine Art Beziehung da gegeben haben und dann war bei der Umstrukturierung der Führungsetage vielleicht für den Bäcker klar, ach, wenn die vielleicht ging der in Rente oder so, der Vorgesetzte von ihr, und dann übernimmt der die quasi so als Vorzimmerdame, sowas könnte ich mir irgendwie zusammenreimen.
Ich finde auch einen guten Gedanken so, wenn man sich das so ein bisschen zurechtdenkt halt, dass er sie ja, also für die Kapitol war er ja schon früher mal irgendwo tätig, das erzählt er ja in der ersten Folge der Staffel 2 so, dass er die vielleicht auch schon aus der Zeit irgendwie kennt.
Ne? Stimmt,
die wird ja sicherlich vielleicht auch schon mehrere Stationen mitgenommen haben, sage ich mal. Und das kann natürlich auch gut sein, dass die sich halt wirklich tatsächlich schon sehr lange kennen, obwohl sie jetzt nicht irgendwie direkt immer mit ihm so Seite an Seite gearbeitet hat, wie jetzt hier in dem
Fall. Ja, genau. Oh, das ist eine sehr gute Erklärung. Von einem anderen Standort der Kapitol oder sowas. Ja.
Genau, das könnte durchaus sein.
Ja, die wird jetzt auf jeden Fall mit so einem kleinen Morgen begrüßt. Und dann will der Bernd da beim Bäcker ins Büro, aber das scheint verschlossen. Und dann sagt er auch direkt, ja, schließen Sie mal auf den Bums hier, Frau, die Papenacker, und dann kommt schon ein bisschen so ein Off-Gespräch gleich mit rein und man hört ihn halt noch so immer, machen Sie mal auf hier, Frau, Ding, und dann grunzt er nochmal oder schnarcht er halt nochmal so irgendwie. Oder
genau,
irgendwie habe ich das Gefühl, das vermischt sich da ganz cool. Ja.
Als sie dann immer noch nicht reagiert, dann macht oder dann sagt er auch so, mach auf!
Ja, also mach so auf!
Völlig unfreundlich.
Ja. Ja, die Azubi-Bewerbung macht ja eigentlich der Bäcker. Ja, das hat wohl verpennt, der feine Mr. Zuverlässig. Der verpennt so einiges in letzter Zeit. Ja, da merken wir auch schon, okay, da scheint schon mal jetzt handlungstechnisch was spannend zu werden, was mit dem Bäcker los ist. Ja, und dann schneiden wir auch rein ins Off-Gespräch beim Bernd. Nee, das Gesicht immer so knapp über den Schuhen, zeigt er da. Ja, der Bäcker, aber das fette Büro mit der Tippschnake im Vorzimmer.
Tippschnake finde ich auch so einen fiesen Begriff irgendwie.
Und unser Eins sitzt hier unten wie ein Wetterfrosch beim Tsunami. Aber wenn aus der Nummer 1 langsam eine 0 wird, dann wird es Zeit für die Nummer 2.
Ich finde es so geil, wie er auch dann so, es herrscht ja so kurz Stille, so, weil keiner vom Filmteam reagiert. Dann guckt er wie so ein Lehrer so fragend so
in
die Runde so, ne? 2.
Ja, verstehen Sie? Ne? Ich bin wie so ein Vulkan. Ne? Ich kann jahrelang, kann ich ruhig rumliegen, aber eines Tages, da gehe ich hoch. hoch.
Ja, es ist hoch, wie er das dann nochmal betont, das ist auch so stark. Ja.
Verstehen Sie? Und dann ist da oben alles voll mit meiner Lava.
Ah, das finde ich so eklig, irgendwie, weil das auch irgendwie so ein bisschen was Sexuelles wieder hat bei Stromberg. Also wie alles, was Stromberg eigentlich sagt, irgendwie was Sexuelles hat. Ne?
Was ich jetzt nicht so gut performt habe, aber sehr wichtig wäre noch, ist dieses geniale Verstehen Sie, wie er das 2-mal hier so unterbringt. Einmal das so mit der Fluppe im Mund und das auch so weglacht. Und dann im Lachen quasi so kommt dann dieses Verstehen Sie?
Hat ein bisschen was von Stefan Raab, oder? Verstehen Sie? Ha, das soll nicht verpassen, der Bernd, ja, in der Führungsetage.
Ja, und der macht's halt noch smoother irgendwie, der Bernd, dass er das so reinlacht in so ein, wie so ein Seufzer, verstehen Sie? Verstehen Sie? Ja, herrlich. Ja, und dann kommt das Intro.
Ganz kurz vorher, ich finde noch irgendwie interessantes Detail, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Staffel gucke, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Staffel-Recap gemischt, aber egal. Steckt sich jetzt eine Fluppe in den Mund und wir sehen ja später auch noch diese Szene mit diesen Raucherkabinen, ja, die Capitol jetzt hat. Also da darf ja nicht mehr normal in den Gängen und sowas geraucht werden, sondern da gibt es halt extra so abgetrennte Kabinen für. Ich finde, dadurch rückt dieses Rauchen, obwohl es eigentlich gefühlt seltener vorkommt, noch viel mehr in den Vordergrund. So, weil es fällt einem noch viel mehr auf, weil es eben diese speziellen Bereiche gibt und dann da immer sich die Leute sammeln und so. Weiß nicht, vielleicht ist das aber auch noch so meine Empfindung.
Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, ob das wirklich so richtig vielleicht auch diese Zeit war, wo das halt so ein heißes Thema war und man es deshalb vielleicht so unterstreicht.
Das diese wird noch ein Thema gewesen sein, weil das
Besonderheit
ist,
so.
Ja, ja, weil das ist zu der Zeit habe ich tatsächlich immer noch so on und off wieder geraucht. Also da war ich gerade so am Aufhören mit dem Rauchen zu der Zeit. Und deswegen fiel mir das da halt auch mal so stark auf, wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass das müsste tatsächlich so 2011 oder so müsste tatsächlich die Zeit gewesen sein, wo es wirklich dann diesen Diskurs auch eben gab, so von wegen, ne, ist das überhaupt noch gut, macht man das überhaupt noch,
ja, und so. Und viel solche komischen Sinnbilder dann für diese Absurdität von Rauchen mit so Flughafengeschichten, wie da dann alle sich so reinquetschen in dieses Raucherding. Ja. Und da weiß ich noch, da gab es auf jeden Fall mal eine Zeit, wo da viele so Artikel kursiert sind und Karikaturen und auch so wahrscheinlich so Stand-up-Comedy-mäßig, dass da viel so um halt auch wie dieses, darf man noch in der Kneipe rauchen, ja, nein, und Raucherclubs und was da alles gab dann irgendwie. Ja, vielleicht war das so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass man das so weiter, ja, wobei es wurde ja immer viel geraucht, also das war ja der Running Gag in der letzten Staffel eigentlich hier auch immer bei uns, dass man sagt, es wird viel geraucht. Und jetzt kommt halt noch dieses Element dazu, da mit dieser Kabine.
Ja, ich finde, es fällt halt immer dann noch mal mehr auf, wenn man immer so einen speziellen Bereich hat. Und diese Kabine, finde ich, die sind ja schon sehr auffällig. Das sind ja wie so Glaskästen, ja, sozusagen.
Ja, total künstlich halt.
Ja, genau. Also im Prinzip auch echt so, da gibt es auch später noch eine Szene, das fiel mir jetzt so beim Nachdenken ein irgendwie. Aber da werde ich dann noch mal was zu sagen, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind.
Auf jeden Fall ein sensationeller Einstieg, finde ich. Jetzt kommt ja das Intro, aber dieser ganze Cold Opener, der hat so viel direkt angekitzelt dann im Stromberg-Fanhirn.
Oh ja.
Auch gerade der Malik, so ein jüngerer Typ wieder, der reinkommt. Und vielleicht so ein bisschen Turchulu-mäßig könnte es wieder werden, hatte man da dann so im Bauchgefühl. Und ja, diese ganze neue Umgebung. Und auch, dass der Stromberg da jetzt so einen Run hat wieder und da diesen Oberboss so spielt. Wie man ihn aus der Staffel 1 kennt und so. Sehr, 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 sehr toll.
Ja.
Ja, das Intro, aber immer noch das gute Alte, da sind sie sich treu geblieben.
Natürlich, das ziehen sie gnadenlos durch.
Und jetzt sehen wir wieder beim Bernd im Büro vom Bäcker, wo es jetzt also direkt weitergeht mit dem Azubi oder Azubi. Und jetzt liest er da so halt die Bewerbungssachen durch. Was, sie sind Marokkaner?
Und der Bewerber, der junge Mann, sagt dann, meine Eltern, ich bin hier geboren.
Können Sie Weihnachten ja durcharbeiten? Haben Sie mit Jesus ja nichts am Hut, ne? Wir nehmen ja kaum noch Leute. Dann gibt er da schon so die Mappe zurück. Also eigentlich keinen.
Aber wieso? Sie haben doch vorhin gesagt, Sie suchen.
Ja, das können Sie sich gleich schon mal merken. Büro ist Krieg. Und Krieg ist immer ungerecht. Müsstet ihr doch eigentlich am besten wissen.
Und der junge Mann guckt halt auch so irritiert so in die Kamera, so, hä?
Ja, vom Krieg gegen den Terrorismus, sagt er.
Wer ihr?
Ja. Also so ein Spielchen. Das glaube ich ja jetzt nicht, sagt da der Malik noch. Na, was denn?
Das ja, ist so völlig. Dieses was denn ist auch so dreist, ne? Schon mal so richtig so, was denn? So frech, ne, so. Und dann macht er jetzt auch schnell die Tür zu, weil er die Kamera bemerkt, so. Das möchte er natürlich nicht, dass das gefilmt wird, wie er da gerade jemanden diskriminiert, ja, on air, sozusagen.
Und jetzt sind wir auch schon in der Raucherkabine, in der ersten.
Richtig.
Da steht er, der Stromberg.
Genau. Und das fängt auch direkt an, dann wieder mit der Kamera zu reden. So, ne? Und beruflich kannst du natürlich nur angreifen, wenn es auch privat bei dir stimmt. Aber dem Bäcker ist ja jetzt die Olle. Dann hält er kurz inne, da kommt dann jemand so, ne, sagt dann so, morgen. Da wartet er kurz, bis die Person weg ist. Und dann spricht er weiter. Die Olle weggebrochen.
Ja.
Und die tritt jetzt richtig schön nach. Immer in die Weichteile. Also ins Portemonnaie. Und seitdem rutscht der Bäcker also Schritt für Schritt, ja, seelisch auf den Stand von Mecklenburg-Vorpommern, sage ich mal. Wohingegen bei mir Baden-Württemberg.
Und dann schneiden wir wieder zu der Raucherkabine.
Genau, und das ist diese Szene, die ich nämlich meinte, weil da sehen wir jetzt auch den Monte stehen. Dann kommt noch der Hermann, der geht so vorbei an der Kabine, keiner begrüßt sich oder so, ne? Alle gucken nur so starr vor sich hin im Prinzip. Und Stromberg steht auch so extrem künstlich steif da. Und ich finde, die Szene wirkt ein bisschen wie ein Outtake, den man trotzdem mit reingenommen hat, weil man es so lustig fand. Ich finde, es sieht auch so aus, als wenn der Stromberg die ganze Zeit so grinst dabei, so komisch, ne? Als hätte er das halt irgendwie so für so einen Outtake irgendwie so gepostet. Also es ist ganz komisch. Ich finde, das wirkt sehr oft, die Szene.
Aber sehr schön, dass man den Hermann halt sieht und den Monte und man da dann auch so das Gefühl bekommt, ah, es ist doch noch auch die alte Gang und
ja, irgendwie schon.
Die kennt man und ja.
Und wo wir von den Glaskästen gesprochen haben, das fiel mir dann vorhin auf, als wir drüber geredet haben. Ich finde, dadurch, dass man ja auch so sieht, wie die da so steif drinstehen und so, hat es ja fast schon wieder was durch diese Glaskästen wie in so einem Zoo oder sowas.
Mhm.
Weißt du, dass sie so zur Schau gestellt werden irgendwie.
Ja, das haben wir ja auch eigentlich immer durch diese Lamellenshots und diese ganzen durch die Scheibe gefilmten Sachen, dass eigentlich alles so immer eingesperrt wirkt und
ja,
irgendwie fast schon wieder so Käfigtür. Gitterartig diese Lamellen wirken und auch, ja genau, diese Kästen da hier jetzt, das wirkt ja auch nochmal so ein Kasten in einem Kasten quasi, wenn man es sich so überlegt, diese Kabine im Büro und ja, stimmt, ja.
Dein Terrarium.
Oder sowas Versuchslaborartiges hat sowas dann auch immer.
Irgendwie auch, ja.
Und auch so eine Kabine für sich ist ja die Kaffeeküche. Da schneiden wir jetzt nämlich rüber.
Was für eine schöne Brücke du da gebaut hast.
Und da haben wir jetzt auch direkt die Schirmern wieder und merken, ach toll, das geht auch weiter, Bernd und Schirmchen.
Mhm.
Und es geht jetzt direkt los, 9 Live mäßig, mit so Bildern und so Wörtern, die man suchen muss. Und im Grunde so ein kleines, ja so ein Rätselbriefchen.
Ja, das ist ja so ein großes Plakat, was er gebastelt hat, ne? So richtig mühevoll. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schulprojekt, ja, finde ich.
Ja. Und ja, und jetzt rätselt sie direkt rum. Wir können also mit einsteigen.
Mhm.
Eisbären?
Und der Bernd so, ohne Eis?
Bären?
Richtig.
Ein Hund. Und? Bernd und? Ein Eisbecher, eine Karte.
Und dann zeigt der Stromberg auf so einem Pfeil und wir sehen auch auf dem Plakat so eine ausgeschnittene Speisekarte von einer Eisdiele oder so. Und hat das, ja, ihr, guck mal, wo der Pfeil ist.
Ein Schirmchen.
Und die beiden zusammen dann
Bernd und Schirmchen.
Ja, weiter, sagt er, ermuntert sie noch so.
Ah, und jetzt kommt das Aufgespräch von der Schirmann. Mein Leben, das war zuletzt wie so ein zugerümpelter Keller, wo man keinen Bock hat, reinzugehen, weil man jedes Mal denkt, boah, hier muss erstmal richtig ausgemistet werden. Und jetzt weiter mit dem Rätsel. Da sieht man so ein Pfarrer.
Ja, genau.
Und dann noch so ein, ja, ganz schwarzes Bild mit nur so 2 weißen Augen drauf.
Mhm.
Und sie antwortet dann so, fahren.
Fahren, richtig. Was ist das?
Schwarz, Augen.
Ja, auch.
Nacht.
Und dann macht Stromberg auch so ein Geräusch, so wird dabei so mit dem Finger.
Genau, weil drüber über diesen Bildern steht ja dann immer, jetzt wie zum Beispiel bei Nacht, also da steht dann so ein durchgestrichenes T noch drüber.
Stimmt.
Damit man über die Kombi dann jetzt quasi immer auf die Wörter kommt, also Nacht. Und dieses durchgestrichene T, das macht der Bernd halt richtig cool, so wie er das spielt, so Nacht, aber wie so ein Sprachlehrer oder so, der
ja,
irgendwas so erklären will, irgendwie, wie man was sagt.
Ja.
Das wird jetzt auch noch richtig geil, wenn das dann auflöst.
Ja!
Aber erstmal weiter die Schirmerl aus dem Off. Ja, und ich entrümpel jetzt mal mein Leben. Und ich mache in Zukunft Mülltrennung. Also wirklich, ich möchte das mehr trennen. Das eine ist privat und das andere ist beruflich. Ja, man muss ja auch nicht immer, muss ja nicht auch immer alles nur Müll sein.
Finde ich auch stark, den Satz. Jetzt schneidest wieder, jetzt schneiden wir wieder zurück zum Rätsel. Und der Stromberg, jetzt kommt das nämlich, der fasst das nochmal zusammen und dabei macht er mit diese Gesten und hebt immer diese Buchstaben hervor, die halt wegfallen sozusagen und liest das dann vor. Bernd, Hund, Schirmchen, Pfarren, Nachts, Amsterdam. Freitag geht's los. 5 Uhr ist Abfahrt. Ja.
Was? Ja, aber ich habe ja den Helge am Wochenende.
Ja, dann kommt er zu einer Oma.
Nee, ich kann ja den jetzt nicht einfach zu einer Oma geben.
Ich hab gebucht.
Ah, Mann, Bernd, ich hab dir doch sowieso gesagt, dass ich das mit uns ein bisschen...
Ja, dann ist er beleidigt. Und dann kommt der Ernie rein, guckt sich das Plakat an und dann sieht er das Bild mit dem Hund drauf und sagt, ah, Lulu.
Ja, genau, das ist das Hundebild.
Dann geht er wieder weg. Und Stromberg dann noch so, Amsterdam.
Ja, ich verstehe es manchmal auch so, wie wenn der Ernie reinkommt und sagt, ach, Lulu. Und dann sagt der Bernd halt so, nee, also das spricht er nicht aus, so, nee, Amsterdam, sondern einfach nur, nee, Amsterdam.
Ja, stimmt, so kann
wie man. Wie so korrigieren, so, hä, nix, Lulu, es geht ja um Amsterdam.
Ja. Ich finde, das geht so, es wirkt ein bisschen so, als würde er da zwei Sachen gleichzeitig machen. Jetzt würde er zum einen nochmal auf Schirmchen einreden mit diesem Amsterdam, dem hat das halt nochmal so verzweifelt bedroht und gleichzeitig korrigiert aber den Ernie. Also das ist schon wirklich stark in Szene gesetzt.
Und was ich auch jedes Mal fühle, ist so ein komisches Gefühl der absoluten Feuchtigkeit, die man hat, wenn man was gerade absetzt, wenn man was trinkt, bei diesem ich habe gebucht.
Ja, stimmt.
Das soll doch gerade so, dass er das so beim Trinken dann halt direkt schnell sagen will und dann noch so die Lippen und alles sind noch so richtig benetzt irgendwie. Ja. So, auch wie er das weiche B, das er sagt von dem gebucht. Ich habe gebucht. Ich kann es jetzt nicht so nachmachen. Aber das jedes Mal, wenn ich die Stelle sehe. Spüre ich da den Kaffee, die Kaffeetasse irgendwie.
Das spürt man quasi beim Zugucken schon, ja. Die Kaffeetasse. Ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir einen Schnitt und dann sehen wir Tanja zum ersten Mal in der neuen Staffel am Kopierer stehen. Sie lächelt so freundlich begrüßend in die Kamera, dann fängt sie wieder an, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Und dann klappt sie so, das finde ich auch so stark, den Deckel vom Kopierer runter. Und dann sieht man dahinter so den Kopf von Ulf. Der hockt da irgendwie so dahinter, der legt dann so die Finger auf die Lippen, so als Zeichen, dass die Tanja leise sein soll. Dann steht er plötzlich auf, schießt mit so einer Nerfgun an ihr vorbei, sie erschreckt sich. Dann läuft er so nach vorne, macht wie in so einem Actionfilm so eine krasse Rolle und schießt dann so weiter. Und dann siehst du auch, dass er sich gerade mit Hermann duelliert. Mit
ja, es geht jetzt, startet jetzt irgendwie so ein Feuergefecht und der Hermann hat ja dann auch direkt seine Knarre am Start.
Ja. Und da merken wir schon, okay, die Nerfguns, die werden ein zentrales Element der Staffel 5 sein.
Ja, noch kann man es nicht sagen, aber es fällt natürlich extrem auf irgendwo. Aber das liegt ja auch an diesen poppigen Farben von den Dingern.
Und die Sounds.
So ganz grelle Farben. Und auch ganz geil, wie man dann Hermann sieht, also die Kamera so rüber zu dem schwenkt, wie der reagiert und wie der dann auch seine Wumme rausholt. Und dann hört man ja, wie irgendwie was zusammenkracht. Und da ist der Ulf dann nochmal so gegen so eine Topfpflanze und diese ganz kleinen Granulatkügelchen da, die man unten im Topf hat, auf den Staunässe, die sind dann schon alle raus und oh, und so. Richtiger Crash auf jeden Fall, richtiger Unfall. Ja, und jetzt hören wir Ulf und Tanja. Also Ulf und Tanja werden jetzt hier so gemeinsam mal wieder gezeigt. Auch immer schön.
Ist auch seltener, ne?
Mhm. Aber dass man auch jetzt wahrscheinlich direkt so startet, dass man wieder checkt oder auch neue Leute vielleicht gleich. Ach so, die zwei, das sind Pärchen. So, die gehören jetzt hier auch zusammen. Nö, bei uns gibt's eigentlich nichts Neues, ne? Alles tutti, würde ich sagen, oder? Sagt der Ulf.
Die Tanja, ja, ich bin halt nicht mehr Chefin hier, aber das ist okay. Das war im Nachhinein sowieso eine blöde Idee. Eine Freundin von mir ist gerade Mutter geworden und wenn man das mitkriegt, dann merkt man erstmal, was wirklich wichtig ist im Leben.
Ja, für Spitzenfrauen gilt für Arbeit und Klamotten, ja, je weniger, desto besser. Ja, und seit sie hier nicht mehr einen auf Chefin macht und so, haben wir wieder mehr Zeit für die richtig wichtigen Sachen.
Dann greift er ihr noch an die Brust und drückt so zu, so, und sie guckt ihn dann empört an.
Das ist aber ganz smart gemacht, dass man eigentlich so eine recht nahe Nahaufnahme von den beiden hat.
Ja.
Und der Bereich eigentlich gar nicht im Bild ist und man dann aber, also das nur so sich dann vorstellt, weil man halt sieht, wie der Ulf darüber grapscht.
Ja, also man
und dann
sieht
geht die Kamera so zurück. Also ich glaube, das würde auch nochmal anders wirken, wenn das so in der totalen, oder wie sagt man da halt, also wenn dann der ganze Körper zu sehen wäre.
Wobei man ja schon so ein bisschen noch sieht, wenn die Kamera so rauszoomt, dass seine Hand aus dem Bereich so, dass er sie so wegnimmt. Also,
ja, aber man
sieht
halt
schon.
Nicht.
Ja, also aber es ist, ich finde das schon relativ klar hier so und mehr braucht es ja auch nicht. Aber wie du schon sagst, wenn man das heute zeigen würde, man könnte es halt auch nicht so direkt zeigen. Ich glaube, selbst wenn man es andeuten
würde,
wäre
es aufgelöst. Also das meine ich eigentlich damit, dass man es halt gut auflöst, dass es so auch überraschend für die Kameraleute kommt, dass jetzt da unten noch was stattfindet. So.
Ja, das stimmt.
Also irgendwie, das finde ich sehr schlau gemacht, dass man hier noch diesen kleinen Zoom einbaut. Mhm. Ja, und dann leidet sie jetzt gut über hier mit dem Kind.
Ein Kind hab ich ja jetzt schon.
Ja, aber das ist hochbegabt, sagt der Ulf. Geht etwa seine Nerven hoch, die er jetzt wohl irgendwie immer dabei hat. Und dann drückt er aber auch ab und schießt dann aus Versehen da Richtung Kamerateam. Und dann hört man auch, dass da irgendwas passiert sein muss. Und dann finde ich, spielt er das sehr, sehr gut mit, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht, ist was passiert? Und dann steht er auch noch so auf und geht da hin und bricht diese Situation halt toll auf. Ja.
Und die Tanja, die dann noch so dahin guckt, so nach dem Motto, ja, ich hab's ja gesagt, ne? Ist noch ein Kind, der Kleine. Fände ich sehr, sehr schön.
Und dann schneiden wir uns dann beim nächsten Kandidaten. Bei Ernie, den man auch halt vermisst jetzt bisher. So, jetzt haben wir alle gesehen und jetzt werden wir mal mit dem Ernie hier noch. Und Richtung Büro ist kein Wattepusten. Macht der Ernie hier aber Wattepusten am Arbeitsplatz.
Wie er das macht, ist so geil.
Baut er sich selber was auf, so eine Art kleinen Parkour oder ja, irgendwie hat er da so ein bisschen, ja, Hindernisse und pustet dann da so und sitzt da auf seinem Sitzball, macht er sich dann schön flach.
Ja,
also er legt sich so drüber. Halt,
ja, ne? Genau. Also, es sieht ja echt ein bisschen aus, als wenn er den Ball begattet und er schiebt ja auch immer dann noch so die Hüften so nach vorne. Also, es sieht ja einfach beim Pusten wirklich so aus, als wenn er gerade einfach den Ball bumst.
Aber für dieses Wattepusten halt schon eine sehr schlaue Idee, dass man da dann angenehm eigentlich das auf stimmt. Tischhöhe liegt und also sehr rückenschonend auf jeden Fall macht er die Wattepust-Nummer.
Also er ist halt ein erfahrener Sitzball-Sitzer. Das kann man schon mal sagen.
Ja, und jetzt hören wir wieder den Bernd. Wieder mit so einem Rundgang wie vorhin irgendwie. Also das scheint der neue Job irgendwie zu sein, da Leute rumzuführen.
Mit einem neuen jungen Mann, ne?
Ja, genau. Ja. Der nächste. Ja, das ist sie. In voller Pracht. Die Schadensregulierung. Hier mal aufpassen. Ja, klatscht er dann Lambert so eine Mappe da hinten drauf auf den Kopf. Mein neuer Azubi, der Jonas. Was ist das denn?
Der Ernie.
Fragt dann Ernie.
Ja, ja und der so, Wattepusten.
Ach so.
Ja, ich habe heute Seniorennachmittag in der Gemeinde.
Ja, da kommt jetzt so ein Detail raus. Wird nämlich sehr, als wird er die Staffel des Kirchen-Ernies auf jeden
Fall. Oh ja, die neue Actionfigur. Ja.
Und dann kommt die Sherman noch dazu, dass Ernies neues Motto, Kirche statt Kapitol.
Der Ernie direkt, ich hab Pause und die kann ich machen, wie ich will, blöde Ziege.
Ziege, sagt dann der Bernd nämlich mit. Und da haben wir irgendwie das Gefühl, also jetzt wissen wir ja wieder nicht, wie viel Zeit verstrichen ist so und was da alles war, aber der Ernie scheint wohl sehr oft blöde Ziege zu der Sherman zu sagen, wenn der Bernd das jetzt schon mitsprechen kann.
Davon gehe ich auch aus. Dass der Streit, der da gerade entbrennt, der kommt nicht zum ersten Mal vor.
Ja, das ist das, was ich meine. Das ist alles wahnsinnig locker. Meine Mitarbeiter sind für mich wie meine Familie. Inzucht, aber nur auf Wunsch, ne, Schirmchen? Macht er die dann das noch an?
Und sie ja so, sag mal.
Ja, für die Leute bin ich eher der Papa, nicht so der Chef.
Der ehrlich schüttelt im Vordergrund so ganz, ganz vehement den Kopf.
Ja, der spinnt, ja. Doch, für die meisten schon.
Oder Ernie, viele sagen eher Arsch oder sowas.
Arsch, lacht er dann. Und in dem Zeitpunkt hat die Sherman sich jetzt mal runtergebückt, da in so eine Schublade. Und dann der Bernd halt, zähle eins und eins zusammen, der alte Pointen-Puncher. Apropos Arsch. Hier, Finger weg, ja, da steht schon Papa drauf. Ja, macht er dann so. vor der ihrem Hintern rum. Und sie merkt das jetzt aber auch direkt da und ist halt auch wieder direkt so, oh Mann, ja, was soll das jetzt? Ja, Papas Popo, sagt er da.
Da klatscht er ja auch noch volles Brett auf den Arsch.
Das ist da der Move, der es zum Überlaufen bringt, die Situation.
Ja. Und dann dreht sie sich ja richtig schwungvoll um und haut ihm so in der Bewegung, das finde ich auch stark gespielt von ihr, so dreht sich so um und haut ihm dabei so mehrere Briefumschläge, die sie so beim Wühlen in der Schublade in der Hand hatte, so um die Ohren. So, sag mal, hast du sie noch alle?
Finde ich auf jeden Fall sehr toll gespielt, weil es irgendwie doch, also wenn es ja darauf hinauslaufen soll, dass sie dem eine klatscht, dass das so irgendwie dieses Spannungsverhältnis so bei diesem Papas Popo, dass man da schon so irgendwie merkt, ja stimmt, das ist jetzt wirklich ganz, ganz knapp davor, dass die jetzt dem eine Ansage macht und das alles unterbindet. Aber gleichzeitig sucht sie halt auch was und kann jetzt da nicht einfach so dann die Situation abbrechen. Und dann finde ich das durch diesen Schlag von ihm auf jeden Fall richtig, richtig toll, wie das dann explodiert, irgendwie die ganze Situation.
Dass er aber auch wieder völlig irritiert ist, ne, und dann noch so in die Kamera guckt, so nach dem Motto, hab ich den gemacht, sag mal. Das ist ja so geil.
Hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, so eine Versicherung, sagt der Jonas jetzt auch mal. Ja.
Und das möchte ich jetzt schon festhalten, ich finde den Jonas, der hat so viele starke Szenen
in
der Staffel und auch im Film, also die kurzen Szenen, die er hat, die sind fantastisch, also ich finde den klasse.
Das ist der große Star der fünften Staffel für mich.
Ja, finde ich auch, der ist super. Der Stromberg dann auch so, ja, so ist es ja auch nicht. Mach mal die Personalanforderungen hier fertig. Dann schmeißt er dem Ernie die Bewerbungsmappe so auf den Tisch. So, komm mal rein hier. Ne, dann folgt der Jonas dem Bernd in seinem Büro. Und dann macht der Stromberg halt auch die Tür zu und guckt aber noch mal so beleidigt zu Schirmchen rüber.
Ja, und für die scheint das jetzt auch trotzdem noch ein echt krasser Moment gewesen zu sein, was hier erstmal jetzt so abgehakt wirkt mit dieser Ohrfeigen-Aktion. Aber da wird auch noch mitgearbeitet jetzt mit dem Vorfall. Aber erstmal Schnittbilder, Papierkorb und das Licht aus. Und dann sind wir wieder in Beckers Büro und jetzt ist er auch da.
Mhm.
Der Lars.
Der Lars, der Gärtner. Aber es ist ja eigentlich der Timo, der Bäcker.
Timo Bäcker.
Aber das macht nichts. Es ist ja im Prinzip beides korrekt.
Ja, und jetzt scheint hier schon so ein Feedback Gespräch zu sein, zu diesem Ganzen, was da so wohl war, jetzt beim Bernd und dem Malik, also dem ersten Bewerber. Ist der Begriff Dünenneger gefallen, fragt der Bäcker.
Dann schwenkt die Kamera so ein bisschen rüber. Wir haben ja bisher nur den Bäcker und den Malik gesehen und daneben sitzt jetzt halt auch der Stromberg und sagt so, Düsenjäger, habe ich eventuell gesagt.
Er hat mich nur abgelehnt, weil ich Moslem bin, sagt der Malik.
Der Bäcker dann so, deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen.
Ich habe hier und da vielleicht ein kleines Scherzelchen gemacht.
Der Malik, bei Leuten wie mir muss man damit rechnen, dass ich eines Tages mit dem Flugzeug ins Büro komme?
Ja, wegen dem 11. September. Ja, das waren ja nun mal alles. Macht er irgendwie so.
Ich finde, die Geste sieht ein bisschen aus, als würde er wie so ein Kopftuch mit den Händen nachzeichnen oder sowas. Finde ich halt auch richtig hart, die Geste. So. Halt doch das mit dem Dünenjäger und so, ne? Finde ich richtig bitter.
Düsenjäger.
Entschuldigung, natürlich hat er Düsenjäger gesagt, natürlich.
Also ich kann Ihnen versichern, dass wir nichts gegen Ihre Religion haben, sagt der Bäcker. Im Gegenteil, ja, hier gibt's etliche Kolleginnen, wo ich sofort sagen würde, gründlich verschleiern könnte nicht schaden.
Oh,
Stromberg, ja. Ja, nur Büro ist nicht wie Religion, ne? Wo du erst tot sein musst, damit du weißt, ob es den Chef überhaupt gibt. Ja, es muss klar sein.
Herr Bäcker, die Vergabe der Ausbildungsplätze liegt ohnehin nicht im Kompetenzbereich von Herrn Stromberg.
So.
Und ich möchte ganz kurz nochmal hier das einmal unterbrechen und dich was fragen. Fällt dir das auch auf, dass der Bäcker hier sehr desinteressiert wirkt, so im Vergleich zu so, wenn man so solche Krisengespräche mit früher vergleicht, zum Beispiel Staffel 4 mit Notti, ja, nachdem sie sich da geschlagen haben, wie der Ton von Bäcker da so ist, ne, ihr fallt mal wieder mehr als beispiellos und so. Und er hier einfach total kraftlos klingt und auch ja, irgendwie voll. So klingt, als hätte er eigentlich gar keinen Bock auf das Gespräch, es ist ihm eigentlich komplett egal so.
Ja, genau, das löst sich ja dann auch noch auf, warum das so ist. Und das, finde ich, spielt er hier sehr, sehr gut.
Ja.
Dann, dass man da so fühlt, irgendwie scheint er den Bernd gar nicht mehr so arg da jetzt auszubremsen auch, gerade mit der Vollverschleierungswitz-Geschichte und so. Da sagt er ja eher so, ja, Stromberg, so.
Ja, ja. Also so, ja, reicht jetzt, ist okay,
jetzt,
jetzt
so, kommen, ne? Ja. Da wäre früher eher hochgegangen.
Richtig.
Wie Hefekuchen. Und, wo waren wir denn
jetzt? Ja, jetzt, der Bäcker, ich kann.
Genau, er versichert jetzt eben halt, dass er die Unterlagen völlig vorurteilsfrei ansehen würde. Und der Malik scheint jetzt auch irgendwie besänftigt zu sein, dass da jetzt doch nochmal jemand anderes da mal drüber quatscht. Und der Bernd das ja eh nicht entscheiden darf, wer eingestellt wird und wer nicht. Und dann sagt er dann auch so, ja, wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich kann schnell vorbeikommen. Und dann will er los und sagt dann aber auch noch so ein bisschen auf Krampf, witzig, setzt mich einfach auf meinen fliegenden Teppich und dann bin ich in 20 Minuten hier.
Dann macht doch das so zu Bernd. Gehst du mit der an so.
Ja.
Und der Bäcker ist aber auch genervt, merkt man, ne, von dem Typen und sagt dann so, ja. Und
beim Bernd weiß ich auch nicht so richtig, der findet es, glaube ich, so ein Stück weit dann doch ganz witzig mit diesem fliegenden Teppich. Also es könnte so nach dem Motto so, ah, das hätte jetzt auch von mir sein können.
Ja, so ein bisschen wirkt das so, ne? Also es ist, ja. Er ist ja eigentlich so, das finde ich auch spannend. Das ist auch so eine Szene, finde ich eigentlich irgendwie was Neues für Stromberg, so, dass er so anerkennt, dass jemand einen Witz macht, den er eigentlich gern selber gemacht hätte, so, ne? Das hat man eigentlich auch sehr selten in der Serie.
So, und jetzt geht's quasi direkt mal zum Plädoyer von Bernd, um auch jetzt diesen ganzen Woke-Zeitgeist da irgendwie, das finde ich halt, das war nach wie vor halt krass irgendwie, dass das gut passt.
Ja, das passt wirklich gut.
Und das sehr gut gealtert ist so, oder halt wie Wein, ja. Noch ein bisschen besser wurde.
Wie guter Wein, der Chateau Stromberg.
Weil er sagt jetzt, mein Humor ist demokratisch, der geht gegen alle gleich, Inländer, Ausländer, Gott, Buddha, Schnutzpiepe. Ja, und gegen Demokratie kann doch wohl keiner was haben. Punkt 1. Punkt 2. Humor ist wie Gulasch. Da, wo der eine sagt, boah, es wird zu scharf, sagt der andere, oh, lecker. Und der dritte isst überhaupt kein Fleisch. Also, er lacht nur an hohen Feiertagen. Und solche Leute haben wir hier doch massenweise. In Deutschland und in der Kapitole.
Ach, der Bernd, ey.
Also immer noch aktuell, so ein Stück weit. Ja. Diese ganze Debatte halt mit, ah, was darf man jetzt sagen, was nicht. Und irgendwie gefühlt kann man sich über alles aufregen. Und wo ist dann da eigentlich so das Ende irgendwie von diesem ganzen Extremismus in manchen Sachen? Ja. Setzt immer jemand noch mal was drauf? Und
ja, man könnte jetzt auch dem Bernd sagen, das Ende ist da erreicht, wo man jemanden persönlich beleidigt. Aber gut, das ist halt ja. Stromberg. Also das ist halt seit Staffel 1 ja schon sein Ding. Ne?
Und er beleidigt ja alle persönlich, weißt du?
Ja, das alle,
ist
gleich.
Wieder alle gleich.
Und jetzt haben wir wieder einen Schnitt zurück in die Situation eben, nachdem der Malik jetzt geht. Und der Bäcker guckt noch so durch die Tür, durch das Fenster.
Ja, die gucken beide da so hinterher.
Stimmt, beide. Ja. Und der Bäcker wiederholt dann nochmal so, mit dem Flugzeug ins Büro.
Ja, aber gut, das meinte ich ja jetzt nicht.
Ich musste mich echt zusammenreißen. Sie haben da manchmal Dinger drauf. Lacht dabei so.
Ja, und auch wieder so ein schöner, mittlerweile halt so ein richtig typischer Stromberg-Gag, dass man selber nicht so richtig weiß, wie biegen jetzt die ab da, die Leute. Finden die es gut oder schlecht? So wie halt damals, finde ich, mit dem waren Sie das hier mit dem Totschluss seiner Karikatur?
Ja, mit dem Bart, mit dem Schnauzbart und dem Torbart.
Und dann versucht der Bernd auch erstmal so, nee, oder irgendwie. Hm.
Find das ja eigentlich ganz witzig.
Ach so, ja, dann war ich das ja vielleicht doch.
Stimmt, das ist so typisch Bernd Stromberg.
Und das ist jetzt hier auch wieder die gleiche Nummer.
Ja.
Dass man dann so mit dem Flugzeug ins Büro und dass man dann denkt, oh. Ja gut, das meinte ich ja. Ach, ich musste mich echt zusammenreißen. Sie haben manchmal Dinger drauf.
Freut er sich jetzt auch so ein bisschen. Und der Bäcker dann aber auch direkt so, ja, aber das kann man natürlich nicht öffentlich. Das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Da macht er schnell wieder mit, der Bernd.
Die Tochter vom Nübel ist mit einem Tunesier verheiratet.
Och.
Ja, seitdem hängen die hier das Thema ziemlich hoch. Integration hier, Integration da.
Die Tochter vom Nübel?
Ja, der ist extrem sensibel. Und jetzt, wo die Beschwerde von diesem Malik schon hoch ist, Schnäpschen, und er zieht aus der Schublade so eine Flasche Schnaps vor.
So auf voll normal.
Sich ein. Ja, ja, wirklich, ne, so.
Und ihm auch total egal, dass der Bernd das mitkriegt und so. Ja. Also da echt seltsam, ja. Da ist es so komisch locker jetzt mittlerweile, der Bäcker mit dem Bernd.
Strategisch nicht clever. Vom Bäcker, muss man an der Stelle sagen.
Zum Nübel oder was?
Insofern sollten wir das einfach so machen. Wir nehmen den und schmeißen ihn nach der Probezeit wieder raus. Alter. Schnäpschen? Nochmal.
Aber das ist auch irgendwie ja, so schön halt für diese Workspace-Comedy, sowas so ja. Mit. Ja, den nehmen wir jetzt einfach und dann schmeißen wir nach der Probezeit wieder raus.
Genau. Und dann halt nochmal dieses Schnäpschen?
Nee, nicht vor Abend.
Ja, ich eigentlich auch nicht, aber das mit meiner Ex, wahrscheinlich muss ich jetzt auch das Haus verkaufen. Ich finde das auch sogar wie das Brot ist, das Haus verkaufen. Ja. Jedenfalls, nüchtern ist das alles schwer auszuhalten. Und ich finde, man merkt hier schon, dass der Bäcker wahrscheinlich schon vorher an Schnäpschen oder mehr gezischt hat. Ich finde so, wie er das hier, also manchmal wirkt er da so ein bisschen lallend, nicht zu sehr, aber so ein Ticken.
Ja, das stimmt, ja, schon so leicht, paar Promille sind schon drauf, ja. Mhm. Und halt auch irgendwie toll, dass das jetzt weitergeht da mit diesem, also wir erinnern uns ja an diese Begegnung Bäcker und Bernd, wo man damals auch nicht wusste, was passiert jetzt, dreht er gleich durch oder wie ist so das Verhältnis, als er das dann alles gesteht da mit seiner Frau und.
In Staffel 3. Hm.
Ja, ist einfach nicht so richtig, es liegt so ein bisschen auch an ihm, dass er da nicht so richtig nachgedacht hat mit den Kompetenzen und da nimmt er ja so viel Schuld wieder auf sich irgendwie und seine Umstände. Und dass man das so weiter jetzt zieht, bis hier in dieses Stadium, finde ich irgendwie ganz schön und auch sehr authentisch irgendwo. Also man, das wirkt jetzt nicht so aufgesetzt, man kauft es dem ab.
Ja, das finde ich auch.
Dass das nach wie vor sich so zieht, das ist ja wie Seelen-Aids.
Seelen-Aids. Wo die Seele so langsam weggerottet, weil man mit der falschen Gefühl
Also hat. Mit der richtigen. Ja. Ja. Und dann hier noch ein Sälbchen und hier noch ein Cremchen. Und dann guckst du dir die Alte an.
Fragst dich, wofür eigentlich?
Für das alles. Und dann sag ich, so komm, bitter. Wenn du aus dem Schlafzimmer ein Schuhmuseum machen willst, bitte ohne mich. Oh.
Ja. Und der Bernd jetzt aber auch so, ne, dann, das kenne ich. Ex-Frauen sind die Heuschrecken unter dem Menschen. Eine echte Plage. So, ich muss mal wieder.
Dann geht das schnell. Fast schon ein bisschen zu schnell, so nach dem Motto, der hat was im Schilde mäßig schnell.
Ja, ich glaube, dem kommt da so langsam ein Gedanke.
Und jetzt schneiden wir aber wieder in die Schadensregulierung. Und jetzt wird schon wieder rumgeballert. Wir hören auch dieses. Ernie versteckt sich nämlich hinterm Schreibtisch und der Ulf, der ballert da wieder um sich. Und der Ernie jetzt hier als gewandelter Pazifist, finde ich nicht gut, Waffen im Büro.
Der Ulf, hier, Märtyrer wäre doch ein geiler Job für dich, oder? Du machst doch jetzt einen auf Kirche und so.
Ulf, das ist so albern. Das finde ich auch schön, wie er dann aufsteht. So wie halt so, das ist jetzt kurz außerhalb vom Spiel.
Ja. Und dann gucken sich die beiden auch so kurz ernst an und dann schießt der Ulf aber so locker aus der Hüfte raus auf den Ernie und der rennt dann weg.
Ja. Ein erwachsener Mann, der im Büro mit einer Spielzeugpistole rumschießt.
Ja, aber nicht so albern wie ein erwachsener Mann, der von der Spielzeugpistole wegrennt und ihn so nachäfft.
Ja, Spiegel. Ah, der Ulf wieder. So. Ah, schön so Pausenhof-Feelings wieder auch hier in der Schadensregulierung.
Die Abteilung ist so kindisch oft.
Und halt auch frech, also verstehe ich auch, dass das triggert in Ernie mit dem, ja, du machst doch jetzt hier was ein auf Kirche und so. Und dann irgendwie so Märtyrer und ja. Dann hat so schön, wie da der Ernie dann so aufsteht und auch diese Rolle so kurz verlässt, dass er da beschossen wird. Mhm. Und da echt so ernst so sagt dann so, Ulf, das ist so albern. Ja. Ja, aber gut gekontert hier vom Ulf halt wieder auf den Ulf-Style. Und jetzt kommt der Stromberg ist ja schon da, genau, der sieht es ja jetzt, was da abgeht. So, und er hat das auch alles laufen lassen. Auch sehr schön, wie er da gar nicht eingreift und er genießt. Ganz kurz mal eben, hast du die Personalanforderungen für den Azubi schon gemacht?
Ja, den Ernie, den meint er. Und der sagte so ganz stolz, ist schon beim Nübel.
Scheiße. Der wird nie irgendwas gemacht. Aber wenn es nicht gemacht werden soll, dann ist es natürlich gemacht. Oh, ich brauche einen Stift, geh mal weg. Auch jetzt mega, wie er darüber geht und so einen Stift sucht beim Ulf.
Und der Ernie empört sich jetzt so. So, also jetzt ist Schluss. Ich lasse mich doch nicht dafür verhohnepiepeln, dass ich hier meine Arbeit mache. Nee, also da hat sich das dann auch.
Und der Bernd hat jetzt was gefunden, kritzelt das so rum irgendwie und dann, also das wird scheiß Stift. Ja, und dann schüttelt er den so und ach, irgendwie geht nichts halt.
Und der Ernie, nee, da hat sich das dann auch mit der Nächstenliebe. Weil Jesus, der war nämlich nie in einem Büro. Und deswegen gilt das hier auch gar nicht.
Da kam ja später aber noch was zu der Stelle, muss ich kurz mental mir merken.
Ja.
Wer wo mal im Büro ist und so. Ja, und jetzt merkt der Stromberg, seltsamer Stift. Ach du Scheiße, ist die schwanger, die Tanja, oder was? Und checkt jetzt, ach so, das war so ein Schwangerschaftstester.
Und der Ernie, was? Und Ulf, wieso haben sie denn jetzt? Und versucht ihm das noch so aus der Hand zu nehmen.
Ja, da kommt die Tanja dazu und der Ernie direkt, oh, da freue ich mich aber.
Und Ulf wieder mit seinem...
Ich gebe echt nicht.
Genau, sein Spruch, ja, seine Catchphrase, ne? Boah, ich gebe echt nicht.
Ja. Was ist denn hier los? Kommt die Tanja, der Ernie umarmt die direkt. Ach, Tanja, schön ist das.
Ja. Und dann kommt der Lehnhoff und sagt, das Kreuz heißt nicht schwanger. So ganz, ganz locker aus der Hüfte einfach.
Ja, der Kenner, der kennt sich halt aus jetzt hier unter den Kids. Ja. Ach so, sagt der Pferd. Ah, ich habe hier nur einen Stift gesucht. Und Tanja nimmt das Ding dann auch direkt und ja, halt so alles so ertappt, irgendwie so blöd.
Ich finde aber auch, die Tanja geht damit gerade sehr, sehr, sehr gut um. Ich finde das, wenn man die letzte Staffel berücksichtigt und wie Tanja da teilweise agiert hat, so in so schwierigen Situationen, finde ich sie in der Staffel oft sehr souverän und sie würde hier in der Staffel viel besser in diese Chefrolle reinpassen.
Ja, gut gereift durch die Chefs-Sache irgendwie.
Auf jeden Fall,
ja. Mhm. Und hat sie ja auch erwähnt da anfangs mit, sie kennt ja jetzt auch andere Freundinnen und so und dieses ganze Karriere, Mutter, dass sie da nochmal irgendwie ihren Kompass so ein bisschen justiert hat.
Mhm. Das war mal wieder ein Off-Gespräch mit Ulf.
War ja klar, dass sie irgendwann mit dem Thema mal um die Ecke kommt. Wir haben ja auch vor der Hochzeit schon mal, na gut, was heißt drüber gesprochen? Also halt vor der Hochzeit, wo man so allgemein drüber erzählt, wie mal alles irgendwie so sein kann und so. Allgemein war das natürlich auch okay für mich, aber jetzt, seit sie nicht mehr, also seit praktisch jeder Schuss ein Treffer sein kann. Alter Schwede, ey. Da geht auch gern mal was daneben.
Das ist auch wieder so stark gespielt, wie er dann so lacht dabei, so panisch und dann guckt er auch so nachdenklich in die Ecke, so nach dem Motto, Scheiße.
Ja, soll auch wieder halt so Ulf-mäßig typisch so richtig cool, es war so ein cooler Spruch irgendwie. So, da geht jetzt aber was in die, geht aber was daneben. Aber gleichzeitig so, fuck, so weit ist es gekommen, dass ich jetzt wünsche, oh, hoffentlich passiert hier nichts. Und also wie er selber dann sich wieder ertappt. Auch wie halt damals mit, ich hätte lieber gern mal was mit Autos gemacht. Das ist jetzt mein Job. Das ist doch irgendwie scheiße. Und dann lacht er auch so irgendwie, hast du der Galgenhumor halt. Ja,
ja so. Genau. Ja. Wo man halt immer merkt, ihm wird gerade so bewusst, dass das Leben, das er gerade führt, das ist nicht das, was er sich eigentlich vorgestellt hat und was er leben möchte.
So, lief ne? Doch nicht so genau, so wie er es dachte. Ja.
Ah je.
So, und jetzt kommt der große Moment. Der Stromberg trifft auf einen Nübel.
Mhm. In der Kantine.
Genau, da sehen wir jetzt die, also so aus der Kantine, also aus der Küche, oder wie sagt man denn da, halt jenseits Prinzip der Theke rausgeschossen.
Die Theke, genau, also im Prinzip als wäre man die Person, die das Essen rausgibt, so fast, ne?
So genau, man sieht die lange Schlange und da sehen wir jetzt den Bernd, wie er auf den Nübel trifft. Ah, Herr Nübel, auch auf Schnitzeljagd. Finde ich auch gut, irgendwie.
Was man aber auch noch betonen muss, ist, dass der Stromberg ja eigentlich sich gerade hinten anstellt, Nübel weiter vorn steht und er an zwei Leuten vorbeigeht, die halt vor ihm stehen und dann jetzt im Prinzip neben Nübel Platz nimmt.
Kurz vorgedrängelt.
Genau, weil das wird noch wichtig gleich später in der Szene.
Ja, dann will er jetzt so irgendwie doch wieder nach hinten in die Schlange. Mhm. Also er geht so vor, Herr Nübel auch auf Schnitzeljagd, dann lacht er so ein bisschen und dann was ist das für ein Chaos mit den Azubis bei Ihnen? Sowohl Bäcker als auch Sie haben einen Kandidaten angemeldet. Da hat er jetzt also doch noch ein Anliegen.
Mhm. Und Stromberg so, ja, ich habe mich ja von Anfang an klar für den Kandidat mit Religionshintergrund entschieden.
Das sah mir aber nicht so aus, sagt er.
Doch, eben weil mir der Integrationsgedanke so wichtig ist.
Na, guckt er so verwundert.
Und der so, macht der Bernd nochmal so bestätigend, dann ist kurz Stille. Und dann sagt der Bernd so, ich sehe meine Abteilung ja als so eine Art Schmelztiegel.
Und bei dem Wort, da dreht er sich so richtig um, so wie jetzt Schmelztiegel.
Und der Bernd nickt auch nochmal so grinsend und bestätigend, sagt er so, ja, genau. Und dann checkt er erst, dass der Nübelgrad auch nicht so ganz rafft, was er meint. Und dann kommt das
ja,
so ein bisschen
halt mehr
in Erklärungsnot.
Wissen will, gern,
ja.
Schmelztiegel.
Genau, und dann fängt der Bernd jetzt so ein bisschen, wie das ja so sein Special Talent ist, so ein bisschen zu improvisieren. Ja, hier wie so eine Art Gulaschkanone, wo unterschiedlichste Leute reingeschmissen werden, aber am Ende kommt dann doch eine einzige Plempe raus. Beziehungsweise die Schadensregulierung.
Ja, haben Sie denn da konkrete Ansätze zum Thema Integration?
Ja, dann zögert er nervös. Nee, die Tanja, na,
ja,
ist es.
Ablenken. Ja. Und jetzt sehr cool, wie die kommt, und zwar mit: Erzählen Sie das jetzt jeden rum mit dem Test?
Hm?
Es gab gerade schon eine blöde Bemerkung von einem aus der Buchhaltung. Das geht keinen was an.
Dann geht sie wieder weg und Stromberg guckt den Nübel an. Dann macht er so diese Plem-Plem, gehst zum Pfeif dabei. So, ja, das ist so gut.
Und der Effekt, der doppelt sich jetzt immer.
Ja.
Gleich, ja, sehr geil. Ohne konkrete Ansätze bleibt Integration nur bla bla, sagt der Nübel.
Absolut. Deswegen habe ich da auch schon sehr konkrete Ansätze.
Normal.
Und jetzt im Gespräch sehen wir auch, dass der Stromberg sich jetzt gerade so beim Gespräch so vor den Nübel geschummelt hat in der Schlange und jetzt vor ihm steht, so im Auge, wo ich die Jennifer, na, wie ist es? Und dann winkt er nach hinten, so, wo jetzt die Jennifer steht.
Und die ist jetzt noch richtig irgendwie auf Temperatur, dass die Nummer bringt, dass die das so vorruft, finde ich schon. Also irgendwie, ja, klar, kann man sich hindenken, aber trotzdem halt irgendwie crazy. Super, ruft die nämlich vor. Heute gibt's knackigen Arsch mit Pommes, habe ich gelesen.
Und jetzt kommt nämlich wieder diese Geste von Stromberg. Ja, lasse ich Sie extremst zeitnah wissen, ne, wegen dem Integrationsdings. Jetzt hat er sich auch noch vor die nächste Dame in der Schlange gestellt. Dann greift er so an ihr vorbei. Ich nehme mir so einen Kuchen.
Ja, er will schnell weg. Wird ihm zu heiß mit den ganzen kranken Weibern da. Ja,
dann geht
die,
er weg.
Kommt die.
Und dieses mit dem Kuchen, ich nehme mir einen Kuchen, das ist auch so ein geflügelter Begriff bei uns hier zu Hause geworden, so schnell es einen Kuchen gibt. Jedes Mal, wenn man sich ein Stück nimmt oder so, ich nehme hier einen Kuchen.
Ich fand
das halt auch so casual, so nebenbei irgendwie, so beim Hingreifen, das ist so geil.
Das geht halt auch schnell, das wird ja auch nochmal erklärt später, wie der Stromberg da taktiert immer bei der Ausgabe, was er so verzehrt.
Ja, stimmt.
Weil lieber die Sache, da hat der Koch nichts mit zu tun.
Stimmt, das ist gut, dass du das sagst, weil das hat ja tatsächlich hier eine Bewandtnis. Ja.
Also er will halt ganz schnell weg, habe ich das Gefühl. Und darum macht er dann immer lang rum, weil auf alles andere muss man ja warten halt, dass einem jemand dann was ausgibt da von den Sachen, die es so gibt. Und beim Kuchen kann er halt schnell einnehmen und abdampfen. Und schön finde ich aber irgendwie auch das mit dem Kuchen. Also ich habe da halt immer noch so einen Erika-Moment. Klar, das wird so ganz weit weg, aber irgendwie dieses Kuchen.
Ja.
Darum dachte ich gerade bei diesem mit dem geflügelten Wort. Ich finde so Kuchen, das war ja auch ihr letztes Wort in der Serie.
Das ist auch bei uns so ein Ding, dieses, ne, Unkraut vergeht ja nicht so schnell wie Kuchen.
Also darum.
Das ist halt immer, wenn es Kuchen gibt, irgendwie, dann kommt irgend so ein Satz auf Stromberg. Das ist fantastisch.
Ja, jetzt so flüchtet er auf jeden Fall da mit seinem Kuchen, dass er da raus kommt schnell aus der Kantine, weil alle um ihn rum hier. Ja, und erzählen wir die Schirmann, die spitzt gerade einen Stift an ihrem Arbeitsplatz und man sieht den Stromberg nochmal mit dem Malik reden. Und jetzt sieht der Malik eigentlich recht zuversichtlich aus und relativ wohl gesonnen plötzlich. Mhm. Dann hören wir wieder so eine Nervgun. Und das trifft jetzt die Jennifer. Ja, boah, Ernie, was soll denn der Scheiß? Und also erstmal auf Verwunderung, dass der Ernie jetzt ballert. Ja, und dann kommt er da aus der Kaffeeküche raus, auf den Knien.
Ja, auf den Knien, das ist so gut. Wie so ein Kind wirklich. Ne, so.
Ein bisschen lustig ist es schon, muss ich sagen. Und jetzt kommt der Bernd raus, aus dem Büro. So, Kinder, hallo, ganz kurz mal eben. Das hier ist, wo ist er? Und dann kommt der Malik. Ja. Das ist der Herr Bucella. Malik reicht, sagt der Malik.
Es ist auch die Aussprache von Stromberg hier in dem Satz. Sogar so versucht, dass das so möglichst in der Sprache trotzdem irgendwie. Also der Hammer.
Jetzt kommt der Johann noch dazu. Und alle halt so wieder, bisschen aus ihren Löchern und Ecken. Ja gut, Malik, das ist unser neuer Azubi. Ja, fängt zum nächsten Ersten hier an. Und der Ernie steht jetzt wieder so Ernie-mäßig halt daneben mit den verschränkten Armen. Ich dachte, der neulich hier war, wird unser Azubi.
Richtig, Ernie. Das habe ich auch gesagt. Weil hier bei ihm hatte ich nämlich Vorurteile, weil er ist Mohammedaner.
Muslim. Hm? Man sagt Muslim oder Moslem geht auch.
Richtig, geht auch. Er ist nämlich Muslim. Und das ist auch gut so. Klatscht er in die Hände. Und da zitiert er ja. War das
Wovereit.
Der Wovereit, genau. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Weil ja. Also dieser Satz, der ging ja wirklich, das ist ja auch ein geflügelter Satz irgendwie geworden. So. Fand ich auch so. Und das mit dem, dass er das mit Schwulsein irgendwie in einen Topf wirft, so, das kommt ja auch später nochmal vor.
Ja, stimmt.
Dann klatscht er so, ne?
Finde ich nicht, sagt da der Ernie direkt. Zudem, das ist auch gut so, ne? Finde ich nicht.
Der Schraubeck ist so, Ernie.
Nee, finde ich nicht gut, dass er. Ja, in erster Linie bin ich ja nicht als Moslem hier, sondern als Azubi. Und ich denke mal, Religion spielt nicht so eine große Rolle. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt hier doch anfangen darf und finde es auch echt cool von Herrn Stromberg, dass er sich da nochmal umentschieden hat.
Der Stromberg grinst so breit in die Kamera. Und und wir sehen jetzt auch mal so Schnitte zu vereinzelten Leuten in der Abteilung, die so alle auch so ein bisschen peinlich berührt gucken. Ne? So richtig so, also für die ist das Gespräch auch gerade sehr unangenehm.
Ja, komische.
Merkt man.
Komische Nummer, ja.
Ja.
Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier keine Rede halten. Und mit der Kamera finde ich ein bisschen peinlich. Ich freue mich einfach, dass ich anfangen kann. Macht er da dann noch den Moderator.
Mhm. Und der Ernie steht immer noch so da mit dem verschränkten Arm und schüttelt immer noch so vehement in den Kopf. Und dann herrscht so kurz Stille. Und dann klatscht der Stromberg nochmal in die Hände. Vereinzelt so ein paar Leute klatschen dann halt irgendwie mit. So,
ja, Hermann, ne? Glaube ich, sieht man.
Mhm. Ja, genau.
Danke. Ja, dann zeige ich Ihnen mal die Küche. Der wichtigste Ort hier bei uns in der Kapitol. Wendet der Bernd so ab, ja.
Der Ernie bleibt immer noch stehen mit verschränkten Armen und guckt immer noch so kopfschüttelnd jetzt in die Kamera. Und jetzt kommt dieses schöne Off-Gespräch mit Ernie so. Gott ist ja auch im Büro. Also der liebe Gott jetzt. Allah und Buddha und so, weiß ich nicht. So genau kenne ich mich da eh noch nicht aus. Aber seit einiger Zeit mache ich viel in der Gemeinde. Bei St. Pankratius. Die Frau Runkel, die hat mich da reingebracht. Die ist nett, habe ich auf dem Friedhof kennengelernt, also weil ich die Mama da immer. Dann wird er so traurig, hält kurz inne, dann fängt aber sofort wieder an zu grinsen, erzählt weiter so. Ja, und da sind wir dann auch oft zusammen hingegangen, mit einer Thermosflasche und Puddingplätzchen schön, haben wir dann oft gegessen und die hat mich dann auch mal mitgenommen in die Gemeinde. Und jetzt organisiere ich so Seniorennachmittage, aber demnächst auch mal eine Judenfreizeit und da komme ich überall gut an. Berthold, sagen die da überall, also zu mir. Und dann guckt er kurz so Fragen zum Filmteam rüber und es fällt halt auf, dass er nicht Jugendfreizeit sagt, sondern dass so schnell spricht, es klingt wie Judenfreizeit.
Ja, und man hat das Gefühl, dass hier jemand vom Kamerateam auch nochmal so fragt, wohin gehst du?
Ja, genau. Also, eine Jugendfreizeit. Also als Betreuer, weil ich bin ja nicht mehr Jugend. Und er missversteht das halt. Ich finde das so schön, dass er denkt halt, dann müssen sie die Fragen so nach, wieso gehst du zu einer Jugendfreizeit, so nach dem Motto, weil er dann sagt so, ja, weil ich bin, als Betreuer betont er das ja so, aber dass er gerade Judenfreizeit gesagt
hat. Ja, das finde ich auch sehr schön. Und dann natürlich, ich bin ja nicht mehr Jugend und dann trinkt er aber halt wie so ein Fünfjähriger, der auch fragt, wo ist mein zu trinken? Ist das ja mein zu trinken? Und dann nimmt man das mit beiden Händen so,
Das ist so geil, ey, wirklich. Der Ernie ist auch wieder in der Staffel hervorragend, also genial.
Und er hat ja auch leckere Haare, muss man auch nochmal erwähnen. Da haben wir, glaube ich, beim Recap so ein bisschen drüber gequatscht, auch dass man da doch im Bonusmaterial sieht, mal wieder die Perücke aufbekommt. Und ich glaube auch diese Glatze hinten dann am Wirbel, ja, das scheint auch so eine Maske zu sein.
Genau, Das ist auf jeden Fall so. Das hatte auch damit zu tun, dass er da wieder irgendwas parallel gedreht hat oder zumindest sehr, sehr zeitnah und da eben kurze Haare oder kürzere Haare haben musste. Ich weiß gar nicht, ob er da den Tatortreiniger gedreht hat zu der Zeit. Ich glaube, das war schon da irgendwie die Zeit.
Was ich noch kurz einwerfen will, das in der letzten Folge, da habe ich gemeint, als es darum ging, ob Ulf auch Ernie spielen könnte und Ernie Ulf, dass ich da meinte, es gab doch so einen Bjarne-Mädel-Film mit Holzfäller-Geschichten. Das ist die Könige der Nutzholzgewinnung, heißt der Film.
Ist das so ein geiler Titel?
Wollte ich doch einwerfen. Ah, okay, weil mir das jetzt gerade auch einfällt, weil du es, ja genau, der hat ja auch schon andere Sachen noch so nebenher gedreht, aber das war, glaube ich, so 2007. Ja, aber auf jeden Fall hat er da halt eine Perücke jetzt, der Bjarne Mädel, und hat, also finde ich aber halt irgendwie schon die Frisur, die halt sehr geil passt zu diesem Gemeinde-Ding, so ja. Irgendwie, ich kann es gar nicht begründen. Aber halt ja so Prinz Eisenherz-mäßig.
Ja, ich finde, es hat auch so ein bisschen was durch diese Halbglatze, die da so langsam durchkommt bei Ernie. Also man sieht da schon diese kahle Stelle so. Mhm. Hat es ein bisschen was von so einer Tonsur, finde ich.
Und halt auch das Phänomen, dass man, wenn man eine Glatze bekommt, sich vielleicht die anderen Haare, das Resthaar, dann erst recht länger wachsen lässt.
Ja,
genau. Ja. Beste finde ich ja Halbglatze mit Pferdeschwanz. Das ist so eine,
auch schön,
das ist so eine geile Kombi.
Oder sich so die Haare über die Glatze kämmen, wenn man nur noch so ein paar hat, so ein paar so Fusseln, Strähnchen, und die sich dann so drüber kämmt über die Glatze. Das finde ich auch mal sehr stylisch.
Ja. Auf jeden Fall erfahren wir jetzt viel, dass Berthold eben da jetzt recht gut integriert ist und zur neuen Kirchengemeinde. Und da wohl viel geht, auch so Senioren, Jugend, und dass sich viel einbringen kann. Und ja, irgendwie, also klingt eigentlich alles auch ganz gesund erstmal so.
Ja, dass er da anscheinend auch wirklich beliebt ist. So auch.
Und er hat ja auch in seiner Emo-Phase, wo alles scheiße, das ist alles scheiße hier. Scheißstift.
Scheißjacke.
Scheißjacke. Dass er da halt ja eigentlich selber drauf kam, dass das jetzt auch nicht so das Lebenskonzept sein kann langfristig. Mhm. Dass irgendwie Spaß, es macht alles Spaß. Und ja, also das finde ich eigentlich jetzt schön, ja, wie er da erzählt. Und jetzt sind wir in der Kaffeeküche. Geht direkt weiter so mit dem Ernie, finde ich auch gut.
Das, ich muss dazu sagen, ganz kurz, Entschuldigung, das war für mich ganz schwer in diesem Skript aufzuschreiben, weil das halt so auf dieses Visuelle sich beruft, gerade dieser Moment, wie die da jetzt nacheinander so quasi gezeigt werden und dann so, also ich hab's versucht hier so gut es geht zu beschreiben. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin.
Ja, na klar, kriegen wir das gut hin.
Okay. Na, natürlich.
Der Ernie, der nimmt sich nämlich jetzt was aus dem Kühlschrank hinten, also aus diesem, den er auch mal abgeschlossen hat, da diesen Kühlschrank. Und zwar einen Schokokuss, sag ich jetzt mal. Mhm. Und nicht hier heute weiter, weil Diskriminierung gegen alle und so.
Ja, das N-Wort hatten wir ja jetzt auch schon.
Und ja, da leckt er dann direkt dran rum. Also das finde ich auch klar, irgendwie, es doppelt sich schnell jetzt von diesem Kindermove mit der Tasse, wie er da so trinkt, so. Und jetzt kommt direkt noch der Spleen, dass er da so rumleckt. Aber irgendwie, ja, finde ich, passt es dann doch ganz gut, dass wir mit ihm wieder so in die Kaffeeküche gehen, so gefühlt. Und ja, und jetzt kommt Jennifer rein und Stromberg. Generell zieht sich das, finde ich, ganz gut durch jetzt in der Staffel, dass halt sehr viel parallel abgeht. Und sowas wie vorhin mit dem Schwangerschaftstest, dass das dann mit dem Stift und so irgendwie von diesem ersuchten Stift, und das wird später wieder die Pointe zu diesem Schwangerschaftsding und spielt dann wieder die anderen Figuren an. Sowas haben wir jetzt generell oft. Das, darum verstehe ich auch, wenn du sagst, so, oh, wird schwierig im Transkript, manchmal diese Verschachtelungen richtig zu verorten. Aber wir probieren es, und so ist jetzt eben hier auch wieder, dass jetzt die Schirmer noch reinkommt und ja, die jetzt da so den Ernie eher so kurz vorspielen lassen, bevor er dann im Vordergrund abbeißt und dann rausgeht und den Platz macht.
Mhm, genau. Also das schiebt sich ja immer so ein bisschen auf, ne? Also erst ist der Ernie vom Kühlschrank quasi im Weg, dann geht die Jennifer so an ihm vorbei zum Kühlschrank, nimmt sich auch was raus, dann geht er so vor, steht dann
er fühlt sich so ein bisschen verfolgt auch.
Genau, also ne, das rückt ja auch alles so ein bisschen auf, ne? Also er steht dann hinter Stromberg, der geht dann so ein bisschen nach vorne, dann geht die Jennifer ein Stückchen weiter, der Ernie guckt nach hinten, sieht, die Jennifer kommt dann geht er wieder ein Stück vor, dann steht er so zwischen den beiden, merkt auch, dass er da irgendwie fehl am Platz ist, dann geht er vor Stromberg. Also es ist, also keine Ahnung, ich finde, das ist wirklich, wenn man es so beschreibt, ist es null lustig, aber wenn man es guckt, ist es unfassbar lustig.
Es hat halt diese Satire-Ebene von diesem ganz schön eng manchmal in sowas, in wie einer Kaffeeküche, wenn da 5, 6 Leute gleichzeitig irgendwie hier, hier, ich hol meinen Tee, ich muss mal hier in die Schublade, oh, ich schmier mir hier gerade aber irgendwie ein Brot. Und also das, finde ich, kommt da ganz gut raus, wie eng es eigentlich ist in der Kaffeeküche. Und gleichzeitig finde ich es immer spannend, dass man nie so richtig weiß, mit wem geht's jetzt weiter. hat der Ernie jetzt gleich Dialog oder ja, also das finde ich auch immer so spannend dann, wenn so viele Personen im Bild sind, dass man dann jetzt nicht mehr so richtig weiß, wer ist Hauptfigur, wer ist Nebenfigur, welcher Strang wird gerade bedient, geht's jetzt mit Ernie weiter und der Gemeinde oder sind wir wieder bei Schirmann und Stromberg und so. Das finde ich auch immer schön, wenn es dann da so verschachtelt hin und her geht. Ja, auf jeden Fall will die Schirmann jetzt mal wissen, was der Bernd da genau macht. Also sag mal, du gibst ein Integrationsseminar für den Azubi?
Ach so, ja, aber nichts Dolles, nur so. Aber der ist sehr nett, muss man sagen.
Aha, und wenn einer sehr nett ist, dann siehst du auch mal ein, dass du einen scheiß Spruch gemacht hast und entschuldigst dich?
Nö.
Ah, die löffelt jetzt so weiter da und ja. Guckt sie so ein bisschen ernst.
Ach so, wegen dem Arsch. Nee, ja, das war nicht so doll, muss ich sagen.
Und da wird's jetzt schon ein bisschen, wenigstens so, dass er's jetzt direkt auch weiß, so, um was es geht. Schon mal ein bisschen besänftigt.
Jetzt will er sich ja so ein bisschen erklären. Kann ich aber eigentlich nicht zu, ne? Wenn so ein alter Knacker wie ich nochmal so eine junge Knackerin wie dich, ne? Da machen die Hormone schon mal eine Polonaise durch den Körper. Und wenn die dann im Kopf ankommen, dann macht er so wedelt so mit den Händen um den Kopf.
Ah, und da hat er's jetzt wieder. Durch solche schönen Metaphern und Geschichten und so Sounds und Craziness. Mhm. Ja, da lacht sie dann auch mit. Ja. Nee, war nicht so doll, sagt er dann. Ja. Na gut, vielleicht komme ich ja noch mal zurück auf Hamsterdam.
Das wäre natürlich.
Wirkt kurz so, wie wer das schon abgehakt hat, gell? Und ja. Auch vergessen hat, dass das ja doch echt noch irgendwie eine Option wäre. Aber er hat doch schon gebucht. Ja. Also, guckt er da hinterher.
Ja, das, oh,
der da Blick. Gibt's ja auch so einen Kalenderspruch. Ich hasse es, wenn du gehst, aber ich liebe es, dir dabei zuzusehen.
Ja.
So ein Ding ist das gerade, wie er da dann so den Kopf auch so verdreht.
Ja, also man sieht sehr schön, wo er genau bei ihr hinguckt in dem Moment. Ne? Und dann sagt er auch nochmal so, das wäre natürlich toll. Und dann, auch stark, nimmt er noch einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse, stellt die weg und dann macht er so ein
Ja, und jetzt sind wir auch quasi auch wieder in einem klassischen Stromberg-Situationskomik-Ding. Wir sind im Konfi. Nee, ja doch, klar, also in diesem Konferenzraum. Und da
genau.
Ist das Integrationsseminar. Also wird das so, die ganze Mannschaft kommt zusammen. Und das gibt's ja auch bei The Office, finde ich, sehr oft da in den anderen Serien, dass es eben diese so eine Sondersitzung gibt, irgendwie, sag ich mal, wie jetzt wieder. Und ja, da geht's direkt los. Nee, und Minderheiten sind oft anders als wir, aber deswegen noch lange nicht schlechter als wir. Und es gibt auch keinen Grund, sich über die lustig zu machen. Im Gegenteil, hier der Dings zum Beispiel, wo ist er? Hier, bei ihm zum Beispiel, fällt mir, steh doch mal auf. Ja, da geht die Kamera so rüber.
Und Praschanz, und der steht jetzt auch sehr peinlich berührt auf.
Ja, bei ihm zum Beispiel fällt mir überhaupt nicht mehr auf, dass er keiner von uns ist. Ja, er ist immer fleißig, hilfreich, immer freundlich, nur von der Religion her ist er eben.
Ich bin katholisch, sagt er.
Nee, hier, ja, hab doch den mit dem, mit den acht Armen, den und mit dem Pferdekopf, ne?
Das ist auch so geil mit dem Pferdekopf. Und Praschant, ich bin katholisch, immer schon.
Ja, ich auch, kommt da der Ernie direkt draufgesprungen. Und für uns gab es noch nie so einen Kuss. Das finde ich doof. Jetzt kommt mal einer von denen und sofort gibt es einen Kuss. Ja, Ernie, und das ist genau das, was ich meine. Die Moslems sind die neuen Homosexuellen.
Und dann hörst du auch wirklich jetzt so Empörung, Irritation, teilweise auch Belustigung, so, ne? Der Lenov lacht auch so in die Kamera, sagen wir so, ah, jetzt also, geht's boah, ab.
Ja, was sagt denn der jetzt, ja? Ja, sicher. Wo man damals immer gesagt hat, ekelhaft, bleibt mir vom Hals. Nee. Heute weiß man wissenschaftlich, dass die praktisch ganz normal sind, ja? Nur eben anders.
Und dann zeigt er und präsentiert so den Malik mit einer Geste und der dann auch ja. So, ich glaube, das geht jetzt in eine völlig falsche Richtung. Ja. Der Stromberg noch so, ja.
Er hat auch vorhin bei diesem, ihr habt doch den mit den acht Armen, da macht er während dann auch so ein Tintenfisch-Move.
Ja!
Und da haut er dem Malik auf fast eine rein. So, da hat er dann wieder kurz vergessen und jetzt muss er wieder so vorholen. Ja, wo ist er denn mäßig? Ja.
Ja, und der Ernie jetzt, bei denen kommen die Schwulen ins Gefängnis.
Und das finde ich jetzt, ja, da hat er irgendwie Sympathie verloren bei mir, der Malik, wie er jetzt so sagt, Moment mal, jetzt mal eins nach dem anderen. Vielleicht kann ich sie da ein paar Sachen, kann ich da ein paar Sachen richtigstellen. Sind sie schwul? Da kommt das so ja, komisch, was soll so das komisch denn pädagogisch so irgendwie.
Ja,
so.
Diese Frage, vor allem auch die Frage ist doch, ja, irgendwie, ist doch egal. Also keine Ahnung, selbst wenn es so wäre. Also ich weiß nicht, worauf er da hinaus will.
Und auch so vom Timing einfach komisch. Ja. Da jetzt kurz bevor es richtig hochgeht, kommt er dann noch mit so, jetzt Moment mal, ich nehme mal Tempo raus. Ja. Sind sie schwul?
Und der Ernie guckt so empört in die Kamera und dann guckt er den Malik an. So, ich bin katholisch! Das schießt er mit der Nerfgun auf Malik.
Direkt so, wie das Ausrufezeichen schießt er da dann so hinterher. Ja, ich Bam. Bin katholisch!
Und Schirmchen auch so, Ernie, hallo! Jetzt versuchen ganz viele Leute, einschließlich Stromberg, Ernie diese Nerfgun aus der Hand zu reißen und er wehrt sich aber, hält die fest. Auch krass, ne? Was in dem für eine Kraft steckt. Da sind jetzt irgendwie 4, 5 Leute, die versuchen, dem Berthold da diese Nerfgun wegzunehmen. Und der Stromberg dann auch so, Ernie, komm, hör jetzt mal auf, das Ding her. Gib doch das Ding her! Dann entsteht so ein Stimmgewirr und Gerangel so zwischen Stromberg und Ernie. Dabei lösen sich noch so weitere Schüsse aus der Nerfgun. Da sieht man auch Monte, der wird so zur Seite geschleudert und fliegt fast gegen die Wand. So, und Stromberg guckt doch einmal, das finde ich auch so geil, so guckt so in die Kamera, das sieht aus wie in so einem Cartoon oder so. Und dann wird er wieder von Ernie so aus dem Bild gezogen. Das finde ich auch so gut in Szene gesetzt. So. Und der Stromberg dann so, Vorsicht da mit dem. Ja, da kann man sich nicht wundern, wenn der eines Morgens hier mit einem Sprengstoffgürtel angerollt kommt. Dann zeigt er so auf Malik. Oh Gott. Alter, ey. Da geht's ab. Und jetzt kommt so ein schönes Off-Gespräch mit Ernie.
Bitte. Ja, also im Grunde weiß man jetzt auch, dass das wahrscheinlich die Szene war, wo der Ralf meint, dass man es da hätte richtig eskalieren lassen können, dass da richtig Sachen kaputt gehen und so und es voll abgeht. Und halt hier mit Sprengstoffgürtel und dann könnte der Ernie wieder was sagen und so, dass da richtig abgehen hätte können. Ja, und deshalb jetzt der Ernie, der erklärt sich jetzt und natürlich auch seine ganze Ideologie. Ah, und auch noch, was mir jetzt noch einfällt vorhin mit wer mal im Büro war und was nicht, und wer nicht bei, er sagt ja erst, Jesus war nie im Büro und dann sagt er später aber, Gott ist ja überall, Gott ist auch im Büro. Das fand ich auch noch so ganz schön, wie er da schon so die Trinität auflöst und das so verortet irgendwie. Jetzt sagt er, Jesus war ja gegen Gewalt. Aber weil die Moslems das eben nicht richtig einsehen wollten, gab es ja die Kreuzzüge. Ja, und bis heute ist das ja so, dass die eben vieles nicht richtig einsehen wollen, was aber nun mal stimmt. Und da finde ich dann auch Toleranz. Und dann schluckt er das so runter, auch richtig krass, und verschluckt sich ja fast irgendwo. Ja, das, so.
Wie auch die Backen aufbläst, sieht so geil, dass man das als Standbild macht, das ist der Hammer. Ey.
Nee, das sehe ich nicht ein. Ja? Da muss er richtig mit sich kämpfen, mit der Toleranz. Ja.
Ey, das ist auch so stark, ey, wirklich.
Und dann sind wir wieder im Konfi und die Lage hat sich jetzt so leicht beruhigt und ja die Energie ist raus. Ja, der Stromberg hat auch endlich die Nerfgun und jetzt kommt die Tanja wieder mit diesem wie vorhin da schon in der Kantine. Ja, das hat ja super geklappt mit dem nicht rumerzählen.
Stromberg, wieso? Was habe ich denn?
Ja, er hat einen bescheuerten Spruch gebracht gerade gebracht, ja. Der Lehnhoff im Hintergrund soll was gequatscht haben. Den schnappt sich auch der Ulf jetzt dann.
Genau. Und Stromberg auch wieder. Ach du liebes Lieschen. Ah, der Herr Nübel. Ja, wie vorhin in der Kantine auch wieder dieses am Ablenken. Ja, wir machen ja gerade wegen dem Integration, also im weitesten Sinne, aber doch sehr konkret.
Ich finde das nicht gut mit ihm, kommt der Ernie jetzt auch knallhart. Sag ich ganz offiziell, ist mir egal.
Dann kommt die Ariane ins Bild. Kann ich jetzt weiterarbeiten?
Wollen wir mal kurz rausgehen? Ja, nimm da schnell den Nübel da mit, der Bernd.
Und jetzt hören wir das Gespräch zwischen Lehnhoff und Ulf. Das finde ich auch geil. Das findest du lustig, oder? Du machst Witze über uns.
Ich habe einen Scherz gemacht, muss der Lehnhoff sich da jetzt nochmal rechtfertigen. Und wir fragen uns auch jetzt, hä, was war denn da? Und erzählen wir die Tanja aus dem Off. Ja, das war im Prinzip nur ein blöder Gag von Lehnhoff.
Und dann wieder Schnitz, also es läuft ja so ein bisschen parallel jetzt, ne? Und dann Ulf, der jetzt zu Lehnhoff sagt, du sagst jetzt, ich bin ein blöder Grinsepimmel.
Und Tanja erklärt weiter, eigentlich von Stromberg. Lehnhoff hat ihn nur weitererzählt. Da dass Ulf, wenn er Moslem werden würde, die Ehe auflösen könnte, wenn ich keine Kinder kriege. Völlig bescheuert. Gibt es auch überhaupt nichts dazu zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich da so hochgehe. Jetzt wirkt sie noch so relativ gefasst.
Ja, jetzt geht's halt parallel mit Ulf und Lehnhoff weiter. Sag's, ich möchte es hören.
Ich muss jetzt weitermachen.
Los, ich will es hören. Sag, ich bin ein Grinsepimmel.
Kindergarten,
sagt er. Sag's.
Und jetzt wieder die Tanja. Bei manchen klappt's halt nicht sofort. Kann man eben nichts machen. Aber darüber macht man keine Witze. Und jetzt wird's doch ernst. Und sie vergießt ein Tränchen.
Ja, genau. Die Arme. Ja. Jetzt haben wir einen Schnitt und Stromberg und Nübel gehen über den Flur.
Tja, Multikulti ist schwierig, sagt der Nübel.
Und der Stromberg.
Ich kenne das. Meine Tochter war mit einem Tunesier verheiratet.
Oh, das wusste ich gar nicht. Tut er so überrascht. War jetzt im Sinne von...
Ah, das Kapitel ist Gott sei Dank zu Ende.
Ja, das... Ach guck, ist gar nicht da, der... Jetzt sind sie nämlich wieder am Bäckers Büro angekommen, treffen da mal wieder auf Frau Papenacker. Und ja, der Bäcker selber stand ja, tatsächlich...
Bäcker nicht da, fragt der Nübel. Dann sagt die Frau Papenacker, der ist den ganzen Tag noch nicht da gewesen. Ich habe schon versucht, ihn telefonisch zu erreichen.
Herr Stromberg, na gut, wundert mich jetzt nicht. Ne? Dann stellt er sich wieder so zwischen Nübel und die Frau mit Papenacker und sagt dann so, ja, ich habe letztens mit dem gesprochen. Da dachte ich auch, seelisch sieht's bei dem aus wie nachts im Kohlenkeller.
Auch so genial. Ja. Nachts im Kohlenkeller. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, will da die Frau Papenacker ein bisschen Wind rausnehmen.
Und die sperrt er jetzt ja aus, also er steht immer noch so mit dem Rücken zu ihr, schaut den Nübel an, macht aber dabei mit so einer lockeren Handbewegung die Tür hinter sich zu und sperrt sie dann damit aus. Finde ich auch super respektlos so, ne? Richtig Sorgen habe ich mir gemacht, muss ich sagen, hört man ihn dann noch sagen.
Umlängst erst diese unangenehme Geschichte mit Herrn Dröckel.
Ja, habe ich gehört. Die Papenacker guckt noch beleidigt in die Kamera, geht dann weg und dann geht die Kamera jetzt aber näher zum Fenster, um zu zeigen, was denn jetzt in Bäckers Büro eigentlich abgeht. Da sehen wir den Stromberg, der so sagt so, Herr Nübel, ich will Ihnen das hier nicht vorenthalten. Und dann holt er so die Schnapsflaschen aus der Schublade, ne? Ja, schlimm. Ich versuche den Bäcker natürlich zu entlasten, wie es eben geht, aber das wäre natürlich auch nur begrenzt möglich. Ne? Und dann bemerkt er die Kamera, schließt dann schnell die Jalousien. Dann hört man noch so, tja, machen wir denn da?
Ja. So, und jetzt kommt wieder ein größerer Sprung, also hinsichtlich, was machen wir denn da? Da werden wir jetzt gleich merken, was passiert ist. Ja, da sind wir wieder in der Kantine bei der Tellerrückgabe, also Schnittbild-Tellerrückgabe. Und dann sehen wir den Hermann an dem Tisch, der macht da sich so einen schönen O-Saft, 0, gefühlt 0,1, so ein Trinkding da. Macht er sich da, zapft er an, ja, Ohrzapftis. Ohrzapftis. Und dann steht da der Stromberg mit dem Jonas. Ah, herrlich, dass der auch nochmal da auftaucht. Und jetzt kommen wir nämlich auch nochmal in die Richtung, Product Placement, gleich mal zu sprechen. Da steht er nämlich und zeigt ihm das Ganze und erklärt, ja, hier musst du dich entscheiden zwischen Fraß 1, Fraß 2 und Eintopf. Jedenfalls meistens, ja. Das hier empfehle ich dir. Da weiß ich, da hat der Koch nichts mit zu tun. Und jetzt nimmt er da die Milchreisbecher aus dem Kühlschrank, ja.
Oh ja.
Und zwar einige, 4 Stück. Für mich, für später, für gleich, für nachher.
Der Jonas so, finde ich total toll, dass sie mich hier so rumführen.
Ja, kein Thämchen. Der neue Azubi kriegt hier Chefbehandlung. Hier, zahl das mal, der Bäcker, na, wie ist es?
Dann kommt der Bäcker, der kommt richtig herbeigeeilt, so nimmt den Stromberg beiseite. Ja. Haben Sie den Nübel erzählt, ich hätte Depression?
Bitte?
Der hat so getan, als hätte ich eine Mischung aus Burnout und Blackout.
Auch krasse Mischung.
Seitdem der Tröckel aus dem Controlling durchgedreht ist, sieht der Nübel sowieso nur noch Burnouts. Und da reden Sie so ein Zeug. Dann geht er weg.
Und der Bernd, der freut sich natürlich so ein bisschen auch. Und geht dann wieder zum Jonas und der Jonas muss halt zahlen jetzt irgendwie.
Ich finde das so geil, der Stromberg geht ja so hin, er greift sich dabei noch so in die Innentasche, man denkt, der holt jetzt seinen Geldbeutel raus, holt aber nichts raus, sondern nimmt dann die Hand wieder aus der Innentasche, nimmt die Becher und geht weg.
Aber bis jetzt eigentlich doch ganz okay, finde ich, mit dem Müller-Milchreis. Und auch der Spruch halt sehr geil eigentlich mit für mich, für später, für gleich, für nachher. Also das könnte ja auch aus so einer Werbetexter-Schmiede irgendwie kommen.
Aber wir merken uns das schon mal für die Schlussszene und auch für die nächsten Folgen. Der Müller-Milchreis ist sehr, sehr präsent.
Omnipräsent.
Ja.
Ja, und jetzt kommt der Bert aus dem Off und erklärt. Früher, da gab es noch ordentliche Krankheiten. Ne? Malaria, Cholera. Heute gibt's nur noch Tralala. Ne? Burnout, der Bäcker. Ausgebrannt. Das ist natürlich Kokolores. Um ausgebrannt zu sein, musste er erstmal gebrannt haben. Und der Bäcker, der hat ja nicht mal geklimmt. An dem hättest du dir nicht mal eine Zigarette anzünden können. Lirum Larum, Hauptsache der Nübel hat den jetzt erstmal zwangsbeurlaubt. Und wer sitzt jetzt hier so lange? Ja?
Dann kommt wieder die Geste hier.
Was hat
ein Auge, zwei Daumen, ne?
Ja. Der Papa. Und dann lacht er dreckig. Und dann kommt hier die Frau Papenacker da, die ist ja auch da. Und da sagt er jetzt, oh Gott, die hat auch einen schwarzen Gürtel im schlechte Laune haben. Ja. Aber die gehört mir jetzt auch. Und so schnell kriegt mich hier auch keiner wieder raus.
Dann prostet er ja so mit dem Milchreis ihr so zu und dann geht sie weg.
Ja. Kommt alles raus hier, mache ich alles anders, sagt er dann noch so zu den Sachen drumherum.
Dann Schnittbild Fassade und wir sind in der letzten Szene.
Genau, wie so immer noch, also wie so oft diese Regel, Schnittbild Fassade sagt, jetzt könnte das Ende kommen. Mhm. Und da fährt der Stromberg auf seinem Bürostuhl so hin und her da beim Bäcker im Büro. Ja, endlich Platz in der Bude. Ja. Und dann stößt er sich immer so ab, wie wenn man so ein Becken schwimmt. Im Schwimmbad. So gut. Ah, Schirmchen. Na, das ist schon was anderes als unten, oder? Die macht jetzt nämlich einen Besuch. Und legt ihm auch eine Akte auf den Tisch. Da sind jetzt auch mehrere so Becher.
Ja, so übereinander gestapelt, die leeren, wie viel Milchreis er jetzt schon gefuttert hat.
Na, von heute Morgen, von Mittag, von vorhin, von jetzt.
Stimmt.
Ja, das ist die neue Personalanforderung für den Azubi, sagt sie.
Dann nimmt sie dieses Plakat mit diesem Bilderrätsel, was wir zu Anfang gesehen haben, und zerreißt das dann vor seinen Augen, schmeißt es ihm auch so hin, so, ne, du bist so ein Arschloch.
Was? Ich fand den Malik ja auch nett, praktisch, aber der Nübel hat
Dann kratzt er sich so am Kopf, guckt in die Kamera, dann lehnt er sich so zurück und sein Kopf verschwindet hinter dem Bildschirm an seinem PC und da siehst du halt diesen Lurchi-Bildschirm schon erlaufen. Und dann hörst du noch so von ihm, Amsterdam. Und Ende.
Ja, also so war das jetzt quasi wieder mit dem Malik, so ein Kommen und Gehen. Und irgendwie war er halt ein Spielball für so schön Wetter machen, dass der Bernd sich zeigen kann als den besorgten Chef. Und das ist ja jetzt für die Schirmern alles auch immer so dieses Husband-Material-Zeug, dass man da halt Fürsorge zeigt.
Mhm.
Und ja, aber jetzt so endet's eben, dass er dann das auf den Nübel abwälzt und ja, blöd. Aber eigentlich, also für ihn persönlich ist es ja jetzt schon mal sehr gut gelaufen da, dass der Bäcker jetzt so mit Mischung aus Burnout und Blackout abgestempelt wird. Uns Platz gibt da. Von daher, also macht direkt dann Bock auf Folge 2, finde ich.
Oh ja.
Ist auch so ein Stück weit vielleicht dann so ja relativ seicht geblieben von dem, was jetzt hier, um was es geht und was so. Also es ging ja jetzt eigentlich nur um diese Azubi-Stelle.
Ja, beziehungsweise halt am Schluss darum, dass Stromberg jetzt den Platz vom Bäcker einnimmt und das jetzt wahrscheinlich sogar für längere Zeit. Ne? Also das ist ja schon
genau, das macht
mal wieder eine krasse Entwicklung.
Irgendwie. Das macht jede Menge Lust und bei den anderen ist jetzt noch nicht so wirklich viel passiert. Also
genau.
Mit dem Schwangerschaftsding hat man halt jetzt mitbekommen, dass da was so geplant wäre, aber es noch nicht so funktioniert, wie man will. Und der Ernie mit seiner Gemeinde, finde ich, hat jetzt eigentlich da auch ja, dann den vertrieben, so mehr oder weniger wieder den Malik. Da war er auch gar nicht mit einverstanden, dass da so einer reinkommt. Und von daher, finde ich, hat man sehr viel Vorfreude auf Folge 2, wenn es da mal weiter anzieht.
Ja.
So mit den ganzen Sachen.
Und ich finde, was man hier auch schon schön sieht in der Folge, ist, dass sich hier die Männer oft wirklich wie die Kleinkinder verhalten. Ne? Also das fängt an bei den Nerf Guns, der Ernie, der sich trotzig hinstellt und einen Kopf schüttelt. Später in der Staffel gibt es dann noch eine Szene, wo er im Treppenhaus dann noch so rumspringt wie ein Kleinkind, so beleidigt. Ne? So, ne? Und Dann eben auch dieses, der Stromberg, der dann da irgendwie mit seinem Bürostuhl rumfährt in seinem Büro wie ein Kind. Also da steckt ganz viel so, und auch das Verhalten von Ulf, da steckt ganz viel so bockige kleine Jungen-Thematik drin.
Wieder der Kindergarten, auf jeden Fall, ja. Der Büro-Kindergarten.
Und auch das Thema Kinder und Tagesstätte und sowas, ne, das wird ja auch noch ein Thema in der Staffel, und Kinder generell und Thema Verantwortung, Erwachsensein und so. Also ich finde das interessant. Also man hat so ganz viele Themen, die ja schon in der Folge angedeutet werden, die dann später so weiterverfolgt werden. Also ich finde, bei der Staffel fällt mir auch wieder auf, wie gut die aufeinander aufbauten, wie schön die, wie auch Staffel 4 schon so einen roten Faden hat.
Mhm. Ja, das absolut, genau. Das meinte ich auch anfangs mit, dass es einfach von der Schreibe her extrem gut war, die Staffel 5. Wie da Sachen zusammenfinden, manches nebensächlich wirkt und dann doch aber in den Vordergrund rückt, und das schon sehr, sehr gut ausgetüftelt wirkt jetzt so. Von daher sind wir gespannt auf die nächste Folge. Soll man noch ein bisschen was zu dem Sponsoring erzählen? Also mit den Nerf Guns könnte man halt schon mal noch so anmerken, dass das für diese Nerf-Geschichte wohl ein sehr guter Move war, also für Hasbro.
Mhm.
Das hat sogar, also die Werbekampagne, das ist so ein bisschen dünnes Eis jetzt, wenn ich jetzt das so tue, wie wenn ich voll gut wüsste, wie das alles lief. Aber wenn man halt so ein bisschen nachrecherchiert, findet man ja auch Sachen im Netz und kann da auch ganz gute Videos finden. Auf so einer Seite von so einem Werbetexter habe ich da noch so ein Video gefunden, das so diese Kampagne ein bisschen aufdröselt oder so als Portfolio-Video ganz gut kommuniziert, um was es damals ging. Und zwar eben halt, dass man so branded Werbung macht, branded Entertainment oder so, da gibt's da immer ein bisschen so Fachbegriffe. Und dass diese Nerf Gun quasi halt ja sehr gut eigentlich reingebaut wird. Darum haben wir jetzt davor, glaube ich, auch so ein paar Runden gedreht mit dem Müller-Milchreis, dass man das schon halt stark wahrnimmt und diese Nerf Gun sich dann doch eher gut in die Handlung ja verbauen lässt und das dann gar nicht so fremdkörperartig wirkt, obwohl die natürlich so einen knalligen Look haben. Und ja, das war eben im Grunde da der große Clou, dass man diese Knarren ins Büro bringt, weil dadurch doch schon merklich die Absatzzahlen in die Höhe geschnellt sind. Es wird auch davon gesprochen, dass dann diese Serie der Nerf Guns, die da gezeigt wird oder da halt beworben wird, dass die zweimal ausverkauft war in der Zeit und sich Verkaufszahlen verdoppelt haben.
Oh, okay.
Und das war eben die Kombination aus diesem schlauen Product Placement und auch noch so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung, in dem Hasbro dann diese Schlagwörter mit aufgenommen hat. Also Stromberg und Nerf zum Beispiel. Das hat dann halt direkt zu Produkten geführt.
Mhm.
Und es war dann eben auch, glaube ich, das Entscheidende, dass man da den Weg geht, dass man Stromberg und Nerf Gun oder vielleicht Stromberg und Pistole oder Gewehr oder sowas, wird wahrscheinlich auch funktioniert haben, weil man ja den Namen nie hört und auch nie sieht. Mhm. Also so ein Müller-Milchreis, da sieht man halt das Label. Aber bei diesen Nerf Guns, da ist ja, wenn, dann eher halt diese peppige Aufmachung, das, wie man es identifiziert. Aber da gibt's ja mittlerweile so viele Hersteller, die alle da die gleiche Kerbe einschlagen. Von daher war das zu der Zeit, ja, also irgendwie was halt der schlaue Move, das mit Stromberg so zu verknüpfen. Die Kampagne lief auch unter Office War. Und da findet man dann auch Sachen, die, Moment, ich hatte das mal vorhin nachgeschaut. Mediacom heißt die Agentur.
Okay.
Und die haben damals auch den Branded Content Löwe gewonnen. Also in Cannes gibt's so eine Werbe-Award-Veranstaltung, wo da halt diese großen Medienleute dann, ja, so Jung von Matt und wie sie alle heißen, halt eben so nominiert sind für gute Ideen, für gute Kampagnen. Und in der Kategorie Branded Content und Entertainment, da hat Mediacom den Silber, also den Löwe da in Silber halt bekommen. Den Lion, den Can Lion. Und das spricht doch dann auch dafür, dass das eben sehr, sehr gut geklappt hat für die Werbetreibenden. Und hoffentlich hat halt Stromberg, die Serie, da dann auch was Gutes dafür bekommen. Das weiß man jetzt halt alles nicht so richtig. Wie da jetzt das alles war mit, wie bringen wir das Produkt da rein? Ob das von Anfang an halt so ein Vorschlag war, Also hier branded content mäßig. Und dann der Ralf quasi so halt das dann schnell annimmt, weil er denkt, naja, perfekt, kann man da gut reinschreiben. Oder ob da viel verhandelt wurde und so, keine Ahnung. Auch irgendwie, in wie viel Folgen muss das auftauchen?
Ja, das wäre
was eben. Was darf damit passieren? Könnte es auch negativ sein? Weißt, wenn jetzt der Ernie dann so ein Ding ins Auge kriegt und ins Krankenzimmer muss, ist es im Sinne des Werbetreibenden, der Werbeagentur oder der Brand so? Weiß man jetzt alles nicht so richtig. Aber da gibt's auf jeden Fall so ein paar Sachen und das mit Müller wird eher negativ aufgefasst, hat man so das Gefühl, wenn man das liest. Oder generell wird dann halt so behauptet, die 5. Staffel Stromberg, boah, voll Sellout. Da sind jetzt total viele Sachen irgendwie drin platziert. Das war wohl, wenn man jetzt so alte Artikel liest von damals, also aus 2012 noch, als die Staffel dann so halb durch war oder ganz durch war sogar. Ich weiß gerade gar nicht, November, Dezember haben wir, glaube ich, auch noch ein paar platziert gehabt. Aber da gibt's auf jeden Fall ein paar Artikel, die halt da groß sagen, oh, das war jetzt aber irgendwie ganz schön komisch, wo Stromberg da jetzt abgebogen ist, was dieses Product Placement angeht. Hm. Wie ging's dir da? Ich fand halt Müllermilch, klar, das war Müller-Milchreis, da gab's ja auch Spots. Das war auf jeden Fall schon so ein bisschen arg, so dieses Branding, dass man da den Kopf hinhält für die Marke.
Ja, ich fand's eigentlich eher witzig, weil ich finde schon, dass die Serie das, dadurch, dass es halt so extrem präsent ist und es wird einem ja schon wirklich ins Gesicht gedrückt oft, ne? Die Becher stehen ja oft sehr präsent im Vordergrund, immer lesbar, Müller Milchreis und sowas und teilweise auch in absurden Szenen, also diese Bestechungsszene mit Frau Hilpers, mhm. Später in der Staffel noch, das sind ja Sachen, die sind einfach sehr, sehr absurd und da finde ich das halt, dann da wirkt es dann nicht so wie so kalkulierte Werbung, sage ich mal, die es ja eigentlich ist in dem Sinne, aber ich finde, es wird trotzdem gut eingebunden, so mit den Nerf ganz genauso. Ich finde, das passt halt alles super rein und passt ja auch zu der leichten, also die Staffel ist ja noch mal einen Ticken abgedrehter als die vorherigen Staffeln. Und ich finde, da findet das dann wiederum sehr gut Platz und fügt sich dann natürlich ein. Und deswegen mag ich das eigentlich ganz gern. Ich fand es auch damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, überhaupt nicht nervig oder so. Und ich habe auch von vielen Leuten so aus der Fangemeinde da irgendwie nie so richtig irgendwie so einen Unmut wahrgenommen. Es gab so vereinzelt Stimmen, die dann halt der Serie auch oder den Machern vorgeworfen haben, ja, jetzt machen die hier Schleichwerbung und sowas. Also die Serie reagiert da ja auch direkt drauf. Gibt's ja eben, wie gesagt, diese angesprochene Folge mit der Schiffskasko. Aber ich habe da nie irgendwie wahrgenommen, dass die Leute überwiegend jetzt irgendwie gesagt hätten, boah, das ist aber als schadete Serie oder so. Im Gegenteil, ich finde, das ergänzt sich hier sehr gut und gibt dem ja auch nochmal so einen neuen Kick mit. Und man kann das ja auch in-Universe erklären sozusagen, ne? Dass jetzt
ja, wird's ja bei Müllermilch sogar.
Ja, also das ne,
Müllermilchreis. Ja, oh, warum sage ich also, immer Müllermilch? Bei Müllermilchreis.
Nee, ja. Aber man hat ja wirklich so das Gefühl, okay, die Doku muss jetzt auch irgendwie so ein bisschen finanziert werden, ne? Und da macht man halt, dann hat der Stromberg halt einfach mal so einen Deal mit denen gemacht oder sowas, ne? Das findet da ja auch ganz, ganz gut Platz in der Serie und ich finde das gut. Also ich mag das.
Ja, also die Nerfgun passt natürlich einfach gut rein. Das könnte ja da wirklich einfach so auch in-Universe so ein Hype sein, dass der Ulf sowas irgendwie anfängt und dann findet das der Hermann ganz cool und der Lambert und plötzlich geht das halt ab. Und also ich glaube auch bei der Nerfgun war das halt auch der große Clou, das habe ich glaube vorhin kurz unterschlagen, dass man halt überlegt, es gibt halt diese Zielgruppe Kinder, aber Waffen und Kinder, das ist so ein bisschen schwierig irgendwie. Aber hey, wie wäre das eigentlich mit so Erwachsenen, die da sich dann so Paintball-mäßig irgendwie auch begeistern können und dass man da die Zielgruppe Leute im Büro so wirklich forciert, das gar nicht so doof und das dann mit Stromberg eben dann direkt so zeigt und wie viel Spaß die ja da auch haben dann immer, wenn es dann abgeht und der Ulf da dann seine Actionrolle macht und so, das finde ich halt auf jeden Fall aus Sicht von Hasbro oder so, also echt sehr, sehr gut, wie das da kompatibel war und mit dem Office War. Und bei dem Müller Milchreis, da fand ich es am Anfang befremdlich, aber dann, wie du auch sagst, bei der Frau Hilpers, da sagt der Bernd ja auch, er hat so ein Ding mit denen am Laufen. Mhm. Und das, finde ich, hat dann halt eben auch dieses schöne Schlupfloch-Mockumentary, wie damals mit dem Schuppenshampoo, Was ja aber halt so ein totales fiktives Produkt war.
Von Landmark.
Also das finde ich ganz arg spannend, wie da eigentlich so was Neues noch entsteht, wenn man jetzt so die Realität hat und diese fiktive Serie und jetzt aber eigentlich genau genommen noch so einen schwammigen Bereich Mockumentary, der ja damit spielt, dass das doch irgendwie auch alles real sein könnte. Wenn da jetzt so plötzlich reale Marken mit reinkommen und dann quasi diese Figuren, die ja so realistisch daherkommen, wieder für sowas werben, da vermischt sich irgendwie Fiktion und Realität so ganz eigen. Zumindest geht's mir ja da immer so. Und das finde ich dann, wenn er da sagt, er hat so ein Ding mit denen am Laufen, das wirkt ja halt total realistisch, dass er da jetzt wirklich durch diese Popularität Bernd Stromberg vielleicht da jetzt selber auf eigene Faust so ein Product Placement Ding am Laufen hat. Das finde ich da, das hätten sie vielleicht ein bisschen früher schon so probieren können. In Folge 1 oder so. Gerade jetzt hier mit dem Jonas, dass er dann irgendwie sagt, ja hier, Fraß 1, Fraß 2 oder halt den Eintopf. Aber hey, ich habe ja zum Glück ja auch so ein Ding am Laufen.
Mhm.
Und weißt du, wie ich meine? Dass man es da schon so reinbauen hätte können. Und jetzt, pass auf, der Verlierer irgendwie bei diesen ganzen Product Placements. Ah, so, schon sehr hart wertend jetzt habe ich. Aber jetzt habe ich schon so hochgestapelt. Aber sagt dir noch Ulf, der Pausenchef, was?
Ja.
Weil das ist voll untergegangen bei mir, dass das ja auch noch gab. KitKat oder KitKat. Hier diese, diese Schokoriegel. Da gab es ja so eine Webserie. Also auch in der Kapitol, aber mit dem Augenmerk auf Ulf. Und das ergänzt ganz schön eigentlich diese Ulf ist jetzt der neue Stromberg-Zeit. Hat man auch viele Requisiten wie diesen Basketballkorb oder da hat er so Fußballschuhe im Büro hängen. Mhm. Also das ist ganz, ganz geil eigentlich für Fans. Das ist da noch so ein,
nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Das ist total underrated, glaube ich, Ulf der Pausenchef. Aber gute Nachrichten für alle da draußen. Einfach bei MySpaß gucken. Ulf der Pausenchef auf myspaß.de. Da gibt's nämlich die ganzen Folgen kostenlos im Stream. Ist ja auch Werbung. und da kommen auch noch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch sonst so eher nebensächlich sind und wo wir auch immer ein bisschen kritisieren oder denken, ah oh Mensch, wäre echt cool, hätte man die noch so ein bisschen mehr oder noch mehr eingebaut. Das hat man da so ein Stück weit bei Ulf der Pausenchef.
Okay, also ich glaube, ich muss hier wirklich bei der Folge mal ein paar Sachen in den Shownotes verlinken. Zum einen den Artikel, was du vorhin gesagt hast, bezüglich Mediacom und die Pausenchef-Sache, das muss ich echt mal verlinken. Weil das,
also Ulf der Pausenchef wäre halt auch noch was, wo man mal sagt, da können wir auch mal noch so eine Patreon-Spezialfolge machen. Machen wir jetzt ja nebenher immer mal wieder noch so. Jüngst die Personalakten und so.
Genau, Sachen, ja. Da kommt noch Teil 2, genau, das ist gerade, da bin ich gerade noch am Schreiben. Was wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, das können wir hier schon mal ansprechen, müssen wir aber dann auf jeden Fall noch mal im Staffel-Recap noch mal vertiefen. Da könnten wir aber auch noch mal ein Special bei Patreon draus machen, ist Dr. Berg. Erinnerst du dich noch an Dr. Berg?
Ist so eine Serie mit so einer zwergwüchsigen Dame, oder?
Nein. Das war also geschrieben Dr. Berg. Das war tatsächlich auch eine Promo für Stromberg, von der man erst nicht wirklich gewusst hat, dass es eine Promo für Stromberg war. Das waren kleine Segmente, die auf Pro7 liefen. Mhm. Die sind auch auf der Staffelbox mit drauf oder eben in der Bürografie mit drin. Da ging es mal um so einen Arzt sozusagen, der dann immer Anrufe entgegengenommen hat und Probleme irgendwie gelöst hat und sowas. Mhm. Und man hat die ganze Zeit gedacht, wo geht das denn hin irgendwie? Und Dr. Berg und so. Und ich weiß noch, dass dann irgendwann irgendjemand im Stromberg-Forum gemutmaßt hat, ist das eventuell Promo für die neue Staffel Stromberg? Weil ich habe gehört, da wurde eine Staffel gedreht und die soll jetzt bald kommen. Und tatsächlich war das eine Promo für die Staffel. Und in dem letzten Segment dieser Serie kann man ja nicht sagen, hört man tatsächlich Bernd Stromberg, der da anruft, der versehentlich eine Kollegin geschwängert hat.
Oh, okay, Staffel 5.
Das ist richtig stark. Das ist richtig, richtig stark. Und das fand ich auch mal, das hat auch mal so ein bisschen irgendwie was Komisches, so, weiß nicht, es wirkte so verranzt und so semi,
das gar nichts. So
semi-seriös. Wie gesagt, ist auf der Staffelbox drauf. Und das wurde auf Pro7 immer gesendet. Teilweise als Teil von Werbeblöcken und so wurde das dann gezeigt. Also wenn so, sag ich mal, die Programmvorschau von Pro7 noch so, es war ja mal im Werbeblock immer die Werbespots und dann hast du ja quasi Programm in eigener Sache dann immer gehabt. Also was jetzt so kommt oder was später noch kommt. Und in dem Rahmen wurde das immer gezeigt. Und da wurde aber auch nie auf Stromberg verwiesen. Das fand ich mal spannend.
Okay, also das sagt mir gar nichts. Und gibt's das auf der Bürografie?
Da ist es auch mit drauf, genau, es ist da in dem ganzen Bonuskram mit drin. Also da ist es auf jeden Fall dabei, weil es halt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Standardversion der Staffel 5 mit dabei ist, aber bei dieser Limited Edition, da ist ja eine zusätzliche Disc bei, da ist ja auch noch die Director's Cut Folge von Jonas mit drin.
Genau, weil ich habe jetzt ja auch die Biografie doch noch bekommen, habe die jüngst auch noch auf meinem YouTube-Kanal, der TubeU-Kanal, da habe ich die aufgepackt und habe es jetzt aber noch nicht so ganz durchgearbeitet. Und bei der Staffel 5 gibt's, glaube ich, halt nur diese erweiterte Director's Cut-Folge mit so Kommentaren. Die kommen da so reingeflogen immer als Textbausteine von der Jonas-Folge. Und dann halt die, oh, sensationell. Also das war wirklich wie so ein Add-on von einem Computerspiel, diese Mitarbeiter-Doku. Die fand ich auch sensationell. Und fast schon auch, da müssen wir auch mal extra vielleicht was draus bauen. Ich finde, da sind auch noch so viel coole Perspektiven plötzlich drin, die diese ganze Serie noch mal so verändern oder verändert haben für mich. Wirklich wie wenn man so ein Computerspiel hat und dann kommt so ein Add-on-Teil raus, der dann noch mal richtig viel dazu packt.
Ja,
stimmt. Und dann irgendwie das Grundding irgendwie schon verändert und updatet. Vielleicht sich auch so ein bisschen zu sehr da noch Behind-the-Scenes-mäßig abfeiert. Das gibt's nämlich ja auch manchmal, dass ein zweiter Teil eigentlich nur noch mal ein Abgefeiere vom ersten Teil ist. Aber da finde ich halt ganz arg toll, dass da so viele Nebencharaktere Raum haben und sich auch mal noch mal erklären können. Gerade der Jo und der Monte, was die da oft noch so erzählen. Also da müssen wir auch mal noch auf jeden Fall spätestens dann beim Recap drauf eingehen. Und so ging es mir jetzt eben mit Ulf der Pausenclown auch ein Stück weit. Ulf der Pausenkönig.
Pausenclown passt auch teilweise. Also.
Dass da einfach noch mal was passiert und es einem noch was, ja, noch so ein bisschen fanmäßig irgendwie, ja, noch mehr gibt an Perspektiven.
Ja, das stimmt. Ich habe dir übrigens gerade hier noch mal im Chat den Link geschickt zu einem Artikel von W&V. Da ging es nämlich um diese Dr. Berg-Sachen von Pro7.
Da muss ich mal Hausaufgaben machen.
Also das hat wirklich, das war wirklich spannend, weil das richtig für Verwirrung gesorgt hat, weil es ja einfach, wie gesagt, nicht konkret auf die Serie Stromberg verwiesen hat. Es gab damals wirklich nur dann zum gewissen Zeitpunkt, da gab es dann die Vermutung, dass es vielleicht Stromberg sein könnte, aber da gab es auch eine eigene Webseite und sowas. Also völlig abgefahren und also das ist
jetzt
auch ganz, ganz skurriles Zeug.
D-O-K-H-T.
Genau, das H habe ich vorhin.
Dr. Berg.
Genau, das H habe ich vorhin vergessen. Genauso. Dr. Berg.
Also auch hier so ein unkonventioneller Weg, das zu bewerben. Wir wissen auch von der Bürokratie, dass die Staffel 5 wohl ziemlich gute Quoten hatte für Stromberg-Verhältnisse.
Oh ja.
Und vielleicht ist das ja dann auch der fruchtbare Boden für solche Guerilla-Werbekampagnen wie die hier.
Ja. Die Sachen gibt's übrigens bei YouTube, sehe ich auch gerade. Da gibt's auch, die heißen immer Sektion. Also sowas wie Sektion ist nur halt Sektion.
Ich muss mir das mal anschauen. Ich merke, wir haben schon wieder Material für weitere Spezialfolgen. Ja, aber soweit für die erste Folge würde ich sagen, können wir hier mal dann Päuschen einlegen.
So ist es.
Und haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Und natürlich auch für uns hier mit Staffel 5 nochmal die neue Chance, uns auch nochmal zu verbessern. Da sind wir auch immer bemüht.
Wir sind stets bemüht.
Und üben noch. Es ist meine erste Staffel 5 Besprechung, muss ich auch ehrlich sagen.
Das ist ein Zufall.
Nee, und ich glaube, wir haben ja auch immer versucht, dass es weitergeht. Manchmal, dann wurde es mal besser, dann wurde es wieder schlechter. Auch so bei der Soundquali sind ja manchmal Sachen passiert und haben sich verändert. Aber jetzt sehe ich das schon auch nochmal so für die große Zielstrecke jetzt hier mit Staffel 5, dass wir da auch nochmal gucken, dass man schön viel Fanservice reinbringt und ja, einfach auch nochmal ausgiebig alles bespricht und darum vielleicht ja auch nochmal Motivation, da jetzt zu sagen, ein paar Sachen lagern wir doch aus für später.
Ja,
auf jeden Fall. Und versuchen die Staffel 5 jetzt so nochmal schön anzugreifen.
Ja, also wir haben ja jetzt eh genug Material auch für andere Themen, die wir über die Serie hinaus dann besprechen werden. Also der Podcast über die Serie und Film hinaus, wir haben es glaube ich schon mal betont, ist auf jeden Fall gesichert. Also an die Leute, die sich oft jetzt schon Sorgen gemacht haben, mir geschrieben haben, gefragt haben, ja, hey, geht's denn da überhaupt weiter? Oder ist ja schade, wenn das dann zu Ende ist. Nein, also es geht natürlich weiter hier bei uns.
Ja.
Okay. Dann, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht, lieber Dave.
Mir auch, vielen Dank, ja. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank natürlich auch an all die Leute da draußen, die uns hören und schreiben. Fühlt euch alle geherzt und gedrückt. Vielen Dank
You're an the
unsere Patronen. Na, 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 na. Da war es wieder. Ach, das fand ich auch schön, dass das im Podcast Transkript so schön gelandet ist.
Und ein Zitat ist ja nur zitiert, nicht abgespielt, falls ihr von der GEMA seid. Ja. Wunderbar. Richtig.
Gut, dann macht's gut, liebe Leute. Passt auf euch auf und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.